17 Uhr hier auf Radio Rheinwelle. Hier ist wieder der Chaos Computer Club Mainz. Hier ist wieder der Fnordfunk. Ihr hört mit Sicherheit den Fnordfunk. Sicherheit ist heute das Thema, um das es in den nächsten 2 Stunden gehen wird. Und hier im Studio ist Tata
und Carsten
und Martin. Hallo und willkommen beim Nordfunk, der Sendung vom Chaos Computer Club Mainz. Wie schon angekündigt, das Thema ist heute die Sicherheit, die viel beschworene Sicherheit, eines der Schlagwörter in den Medien überhaupt zurzeit. Ich fange mal mit einer etwas abstrusen Frage an. Stellt euch vor, ihr seid auf einer einsamen Insel. Auf der einsamen Insel steht eine Kokospalme und ein Schweinestall. Und draußen ist das Meer, das endlose weite Meer, und wer weiß, was sich da an Haien und dergleichen herumtreibt. Wo wärt ihr am sichersten? Im Wasser? Bei der Kokospalme? Nahe beim Schweinestall?
Naja, solange die Schweine im Stall bleiben, würde ich sagen, ist das recht sicher, zumindest außerhalb des Stalls zu bleiben. Ich würde mich wahrscheinlich einfach mal unter die Palme legen und ein bisschen ausruhen.
Bist du bei der Palme, bist du statistisch gesehen dann schon mal in größerer Gefahr, als wenn du ins Meer gehen würdest. Denn jährlich kommen mehr Leute durch herabfallende Kokosnüsse ums Leben als durch Haie. Und es kommen auch mehr Leute durch Schweine ums Leben als durch Haie. Aber
mehr durch Schweine als durch, also nicht Gammelschwein.
Nee, nicht Gammelfleisch. Wir reden hier nicht von Gammelfleisch, sondern wir reden hier noch von lebendem Fleisch, das vielleicht mal jemanden übertrampelt, so eine durchgehende Schweineherde. Ich glaube, die bringt schon einiges an Wucht.
Oh ja.
Aber
dann habe ich das falsch eingeschätzt.
Ja, aber es ist ein schönes Beispiel dafür. Ein sehr absurdes Beispiel, wie schlecht der Mensch im Einschätzen von Risiken ist oder im Bewerten von Gefahren.
Ich denke, das liegt im Wesentlichen daran, dass die Medien da auch sehr stark mitarbeiten, dass wir unterschiedliche Gefahren sehr unterschiedlich einschätzen.
Ja, es gibt keinen Film Die weiße Kokosnuss, das stimmt.
Ja gut.
Zum Beispiel.
Ja, und über die von Schweinen getöteten liest man in den Nachrichten auch eher wenig, obwohl es ja anscheinend öfters vorkommen muss, während man natürlich von den Haien, auch wenn es nur 2-3 Fälle im Jahr sind, das liest man natürlich jedes Mal.
Das ist spektakulärer, ne?
Ja, ja.
Schweine kommen höchstens mal bei Verkehrsunfällen vor.
Ja gut, ich meine, man liest doch jetzt nicht so oft von Unfällen oder von Killerhaien, also Ich glaube, das kommt in den deutschen Medien zumindest nur dann, wenn es gerade irgendwie sonst nichts anderes gibt oder es zufällig ein deutscher Tourist war, der in Australien die vielen bunten Schilder, die einen davon abhalten sollen, ins Wasser zu gehen, einfach mal ignoriert und trotzdem reinspringt und sich dann wundert, dass er nicht mehr rauskommt oder dass er noch mit einem Bein raushumpelt. Aber das ist halt, ja, ich denke, das liegt einfach daran, dass verschiedene Gefahren eben unterschiedlich dargestellt und dadurch unterschiedlich stark aufgenommen werden.
Ja, das ist sicher schon mal ein Punkt, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass verschiedene Gefahren in den Medien oder sonst in der öffentlichen Diskussion verschieden präsent sind und dass diese Präsenz nicht unbedingt etwas damit zu tun hat, wie groß das Risiko wirklich ist. Aber
das heißt, es gibt das Risiko und das gefühlte Risiko.
Ganz genau, ja. Und die haben oft wenig miteinander zu tun. Also auch ein schönes Beispiel ist ja eigentlich das Fliegen und das Fahren. Statistisch gesehen ist das Fahren mit dem Auto die viel gefährlichere Tätigkeit als das Fliegen mit dem Flugzeug. Aber trotzdem haben mehr Leute Flugangst als Autobahnangst haben, obwohl es eigentlich das Vernünftigere wäre, wenn man es so betrachtet.
Hm. Ja, die Sicherheitsmaßnahmen sind am Flughafen ja auch viel höher als am heimischen Parkplatz.
Ah, damit kommen wir jetzt eigentlich schon auch eine wichtige Unterscheidung, die wir eigentlich noch treffen sollten, wenn wir hier ständig von Sicherheit reden. Dann eigentlich fallen unter Sicherheit ja zwei verschiedene Aspekte. Die deutsche Sprache ist ja nicht so präzise. Im Englischen gibt es da eine sehr schöne Unterscheidung, und zwar Safety auf der einen und Security auf der anderen Seite. Safety, das bedeutet Sicherheit im Sinne von Schutz vor Unfällen oder vor zufälligen Zwischenfällen. Also dass zum Beispiel mein Auto ein ABS und ein Airbag hat, sind in dem Fall Maßnahmen für die Safety. Und Security heißt Sicherheit vor gezielten Gefahren, vor Angriffen. Dass mein Auto eine Alarmanlage hat zum Beispiel, ist eine Security-Maßnahme. Und es ist eigentlich, auch wenn sich es natürlich nicht immer klar trennen lässt, geht es uns eigentlich heute mehr um die Security. Das heißt den Schutz
vor Angriffen.
Vor gezielten Angriffen, genau.
Das heißt, die Sache mit der Kokosnuss und dem Hai ist ja eigentlich auch mehr Safety-mäßig dann, ne? Das ist eigentlich, gut, beim Hai könnte man noch von Angriff reden, aber bei der Kokosnuss...
Ja, wenn jetzt der Kokosnuss einen Willen und einen gezielten Angriff unterstellen, da begeben wir uns doch auf arg esoterisches Terrain. Ich glaube, dann stellen wir damit fest, dass dieses Beispiel damit seinen Zweck erfüllt hat und jetzt zu den Akten gelegt wird.
Genau.
Ja, wir haben schon gesagt, dass verschiedene Risiken verschieden stark dargestellt werden, aber auch davon abgesehen... ist die Risikowahrnehmung des Menschen auch ohne die bösen Medien in Anführungszeichen nicht so sonderlich präzise. Es gibt da ganz interessante Studien, die gezeigt haben, dass es zum Beispiel auch daran liegt, wie spektakulär oder wie gewöhnlich ein Risiko ist. Also dass spektakuläre, aber seltene Risiken meistens überschätzt werden, während gewöhnliche eher unterschätzt werden. Also das heißt zum Beispiel gewöhnliche Todesarten, wo eigentlich das Risiko hoch ist, Autounfälle, Herzerkrankungen, Rauchen, Krebs, werden weniger gefürchtet als eigentlich viel seltenere Sachen wie terroristische Anschläge, Mord oder dergleichen.
Also du meinst, an Autounfälle haben wir uns gewöhnt, das beeindruckt uns nicht mehr und haben wir eigentlich auch mittlerweile keine Angst mehr vor?
In gewissem Sinne ja. Oder ich weiß nicht, von wem das Zitat ist, aber es gibt ja diesen Ausspruch, ein Tod ist eine Tragödie, 1000 Tote sind eine Statistik. Ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun. Also wenn man jetzt Nachrichten liest, wo dann steht, es sind so und so viele 1000 Leute sterben jährlich durch Rauchen, durch Autos, was auch immer.
Das ist eine Statistik.
Das ist eine abstrakte Zahl, da kann man sich nichts drunter vorstellen. Aber wenn man jetzt einen Artikel liest über ein Mordopfer und das dann in allen Details tragisch geschildert wird, dann geht das einem schon unter die Haut, das ist klar.
Ja, ich denke, das ist aber auch keine überraschende Sache, weil das eine ist, ich sag mal, das sind im Wesentlichen, in Anführungsstrichen, Unfälle. Das sind Dinge, die geschehen, die man, wo man das Risiko zwar, ich sag mal, etwas begrenzen kann, aber wo es nicht eine einzelne Aktion ist, die dazu führt. Ja, bei einem terroristischen Angriff, bei einem Raubüberfall, bei einem gezielten Tötungsdelikt ist ja immer letztlich eine Person oder eine Gruppe von Personen, die entscheidend sozusagen das Ereignis herbeiführt, ja, indem eben jemand den Abzug drückt oder den Auslöser der Bombe oder sonst irgendwas, ja. Also insofern neigt man wahrscheinlich dann dazu, diese Dinge eben unterschiedlich wahrzunehmen.
Mhm. Ja, das ist auch der Punkt, auch so ein Punkt, der herausgefunden wurde, ist genau das, was du im Prinzip sagst, dass es mal eine Unterscheidung macht, unwillkürlich, zwischen anonymen und persönlichen Risiken. Also anonymen Sachen, die einfach passieren, und persönlichen, die wirklich gerichtet gegen einen gehen, die wirklich einen Angriff darstellen. Andere Sachen, wo so ein Ungleichgewicht in der Wahrnehmung herrscht, ist, das fand ich sehr interessant, dass es einen Unterschied macht für die Risikowahrnehmung, ob man das Risiko freiwillig eingeht oder ob es gewissermaßen einem aufgezwungen wird. Das heißt, wenn man eine risikoreiche Tätigkeit macht, weil es einem Spaß macht, wenn man jetzt klettern geht, Auto fährt, was auch immer, oder in den Urlaub fliegt, in eine gefährliche Gegend, dann hat man die Motivation, ja, man hat Spaß dran, man will das machen, dann macht man sich nicht so viel Gedanken drüber. Aber in einem Fall, wo man keinen Einfluss drauf hat, wo man aus was für Gründen jetzt auch immer gezwungen ist, das Risiko einzugehen, das unfreiwillig macht und eigentlich gar keine Lust drauf hat, nimmt man auch gleich das Risiko viel gefährlicher wahr.
Ja, das kann durchaus sein, ja. Das klingt jedenfalls sehr einleuchtend.
Also alles so Punkte, die dazu führen, dass die Risikowahrnehmung vielleicht nicht den wirklichen Risiken entspricht. Was ja an sich eigentlich erstmal nicht schlimm wäre, aber ätzend wird es dann, wenn dann diese verzerrten Wahrnehmungen verwendet werden, um Sicherheitsmaßnahmen in Anführungszeichen durchzuführen oder zu begründen. Und das ist ja das, was wir zurzeit auf einem ganz großen Maßstab erleben.
Das ist ja dann, das eignet sich ja auch gut dafür, weil das ist ja was, was die Menschen fühlen. Also das ist ja was Erlebtes sozusagen, diese Angst, dass man Angst hat vor irgendwelchen Sachen, das lässt sich natürlich wunderbar ausnutzen, um dann zu sagen, ja, und wenn wir das machen, dann sinkt das Risiko und so. Und dann sind die Leute natürlich gern bereit, wenn ich jetzt einfach sage, so, davor habe ich eh keine Angst, wieso sollte ich jetzt da das Risiko noch senken müssen oder sollen oder wollen?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also wenn sich jetzt niemand Gedanken über den Terrorismus machen würde, die Leute sich nicht verunsichert fühlen würde, bräuchten wir keine Online-Durchsuchung, keine Vorratsdatenspeicherung, keine neuen Personalausweise, keine Rasterfahndung, keine,
was Lauschangriff. Weiß
ich. Ja. Ja, wobei da auch die Frage ist, zwischen Begründung und Vorwand zu unterscheiden. Ja, also viele der Dinge, die jetzt durchgesetzt werden mit der Begründung einer, wie es so schön heißt, abstrakt erhöhten Gefahr, das sind zum Teil Sachen, die schon seit Jahren in irgendwelchen Schubladen gelegen haben, die auf der Wunschliste diverser Staatsorganisationen mehr oder weniger weit oben standen, von denen man aber lange Zeit wusste, in den entsprechenden Ministerium, dass da keine Chance besteht, die irgendwie am Bundesverfassungsgericht vorbeizubringen. Und jetzt, da sozusagen die Gelegenheit gerade günstig ist, werden alle diese Sachen mal schnell rausgeholt und werden irgendwie unter das Thema Terrorabwehr gestellt und dann zumindest im Bundestag relativ schnell dann durchgewinkt. Wie es dann im Verfassungsgericht aussieht, werden wir ja dann im Einzelfall dann später noch feststellen.
Das ist richtig, ja, man missbraucht die Angst der Leute. Aber die Frage ist natürlich auch, wieso kommt so eine komische Wahrnehmung zustande? Ich erlebe zum Beispiel, dass ich zwar gewissen Risiken ausgesetzt bin, aber eigentlich in meinem Leben so nichts passiert. Also ich bin noch nie von einem Auto überfahren worden, ich bin auch noch nie von einem Hai angebissen worden. Oder ich bin auch noch nie vom Himmel gefallen. Gut, ich bin auch noch nicht so oft geflogen. Aber gut, trotzdem habe ich noch nicht erlebt. Und auch noch nicht mal bei meinen nahen Verwandten, wenn ich ehrlich bin. Das heißt, die Einschätzung der Gefahr erfolgt eigentlich gar nicht auf meine Erfahrung.
Ja, vor was? Ich meine, ich finde es ja ganz interessant. Man kann das Argument ja auch immer rumdrehen. Wir argumentieren ja, und natürlich zu Recht, sonst würden wir es nicht machen, damit, dass diese Angst missbraucht wird, um hier Überwachungsmaßnahmen einzuführen. Aber man kann ja auch, könnte ja auch den Spieß jetzt mal gedanklich umdrehen und uns sagen, ob wir sehen ja das Risiko woanders. Wir haben ja, sehen ja das Risiko in der Überwachung, in dem Ausbau dieser Maßnahmen. Müsste man eigentlich dann mal genauso kritisch hinterfragen, theoretisch. Wovor hast du Angst? Wo siehst du die Risiken? Wenn ihr sagt, der Terrorismus wird aufgebauscht, um hier neue Maßnahmen durchzudrücken, die mit Terrorismus eigentlich nichts zu tun haben?
Die Angst ist bei mir, also ich bin ja selbst eigentlich von den Maßnahmen nicht bewusst betroffen. Also Telefon abhören, E-Mail mitlesen, das gibt's ja alles schon jetzt länger. Aber mir ist ja nicht bewusst, dass ich beobachtet werde. Also ich fühle mich eigentlich auch nicht wirklich beobachtet so richtig. Wobei ich andererseits auch sagen muss, im Internet, auf irgendwelchen Seiten, gebe ich auch nicht alles von mir an. Das muss auch nicht sein. Also das heißt, irgendwie so ein persönliches Empfinden. Das beruht aber dann eigentlich auch nicht so richtig auf meiner eigenen Erfahrung. Ich habe mehr Angst vor der Zukunft. In Spanien wurden ja mal Personalausweise, nee, oder Reisepässe mit Fingerabdrücken eingeführt. Das ist auch schon eine ganze Weile her.
Mhm.
Und das war, glaube ich, sogar noch unter einem Regime und ist dann später einer Demokratie in die Hände gefallen, das System. Und ich habe Angst, dass es bei uns eben genau andersrum ist. Und man weiß halt nie, was irgendwann mal kommt politisch. Und was dann halt, also alles, was ich so von mir preisgebe, wo ich heute sage, das ist ja nichts dabei, dass die Leute wissen, dass ich studiere oder was ich studiere, oder ist ja nichts dabei, wenn das bekannt ist, dass ich mich beim Chaos Computer Club einsetze gegen die Vorratsdatenspeicherung. Und es kann auch sein, dass ich in die Situation komme, wo die sagen, ja, das ist hier so ein Aktivist und das ist so einer, der ist irgendwie gegen das System, das ist nicht so ein typischer Mitläufer. Und dann bin ich in irgendeinem Raster. Im Moment ist das überhaupt nicht der Fall und es muss auch nie der Fall sein, aber es könnte halt.
Mhm.
Und auch diese Angst ist nicht durch meine Erfahrungen jetzt begründet, weil ich habe sowas bisher ja noch nicht erlebt. Vielleicht ist das auch falsch eingeschätzt.
Das heißt, man kann eigentlich sagen, die ganze Debatte um die Sicherheit, den Ausbau der Überwachung, ist eigentlich auf beiden Seiten von Ängsten motiviert oder von Risiken, die gesehen werden, aber die halt sehr unterschiedlich wahrgenommen werden.
Das ist richtig.
Die andere Frage wäre jetzt natürlich, wie kriegt man die Debatte etwas rationaler vielleicht, wie auch was die einzelnen Sicherheitsmaßnahmen anbelangt. Ich meine, es wurde schon gesagt, die Angst vor dem Terrorismus ist zum Teil da, ob sie geschürt wird oder aufgebauscht wird, aber unabhängig davon, wie das Risiko wirklich ist, muss man auch etwas tun, um dieser Angst entgegenzuwirken. Es nützt ja nichts, wenn man in Sicherheit lebt, aber trotzdem Angst hat.
Das ist richtig. Ich wäre ja bereit, mein Motiv zu ändern und zu sagen, ich bin nicht gegen die Vorratsdatenspeicherung, weil ich Angst habe davor, sondern weil das ist mir zu teuer.
Hm.
So. Und diese ganzen Geschichten, Lauschangriff und ich weiß nicht was, das ist mir alles einfach zu teuer. Und so eine Kosten-Nutzen-Rechnung, das kostet viel, das bringt wenig und das ist einfach nicht gerechtfertigt und fertig. So.
Ja, das sind halt sehr vielfältige Motive. Also letztlich ist es im Prinzip, finde ich, die Pflicht der Politik, dem Bürger gegenüber auch ehrlich zu sein und klar zu sagen, was sie für eine Gefahr hält, welche Maßnahmen sie zur Abwehr dieser Gefahr wirklich für sinnvoll hält und warum genau die Maßnahmen, die sie jetzt vorschlagen, wirklich auch dazu geeignet sind, die entsprechende Gefahr abzuwehren. Ja? Weil sonst kommt man sehr schnell aus dem Bereich eben der Gefahrenabwehr und eben der Pflicht letztlich der Exekutive, nämlich den Bürger zu schützen, raus und kommt in einen Bereich hinein, in dem verdachtsunabhängig einfach überwacht wird. Und das ist nun etwas, wo ich auch ganz klare Vorbehalte habe. Für diejenigen, die das System DDR miterlebt haben, vorzugsweise vielleicht auch noch von innen miterlebt haben, die werden ganz genau wissen, wie das aussieht, wenn einfach mal alles irgendwo mitgeschrieben und mitgeschnitten wird. Heißt ja nicht, dass man alles auch abhört. Ich meine, das konnten sie gar nicht. Ja, die haben etwa 10-mal so viel mitgeschnitten, wie sie eigentlich überhaupt abhören konnten, zum Beispiel an Telefonaten, weil sie einfach nicht das Personal hatten. Das hat aber schon ausgereicht. Ja, allein
die Angst
dieses,
zu schüren.
Dieses Gefühl, dass jeder zu jeder Zeit überall abgehört werden kann, beziehungsweise dass theoretisch jeder bewusst oder auch unbewusst Zuträger des Systems sein könnte, hat dafür gesorgt, dass die Leute eben geschwiegen haben. Ja?
Man misstraut sich ja auch gegenseitig.
Richtig, ne? Man misstraut sich dann nicht und wenn man nicht weiß, wie man was sagen kann, dann hält man lieber im Zweifel den Mund.
Ja.
Und das ist halt so der Punkt. Ja? Irgendwo ist diese Grenze, bei dem es eben nicht mehr Sicherheit gibt,
ja.
Dafür aber mehr Überwachung. Ja. Hm.
Aber du hast eben gesagt, die Regierung muss eigentlich ehrlich sein zu ihren Bürgern. Und ich habe so den Eindruck, so in den großen Medien ist sie das natürlich nicht. Da wird irgendwie aufgebauscht, was eigentlich ganz klein war und so. Aber es gibt auch Stellen, wo die Regierung durchaus ehrlich und offen ist. Das liest nur zum Glück keiner. Es gibt zum Beispiel eine kleine Anfrage der FDP an die Bundesregierung zu den biometrischen Daten in Ausweispapieren. Und warum man jetzt, nur mal so als kleines Beispiel, warum man jetzt die Fälschungssicherheit von Ausweis, also von Personalausweis und Pass erhöhen muss. Und dann schreibt die Bundesregierung zum Beispiel, Der deutsche Reisepass gilt, wie auch der Personalausweis, in Bezug auf Fälschungssicherheit als eines der hochwertigsten Dokumente der Welt. So, und dann schwärmen die anschließend davon, wie toll das ist, dass es jetzt noch sicherer wird. Aber eine Begründung, warum man das überhaupt sicherer machen sollte, fehlt eigentlich. Also, und das ist eigentlich relativ ehrlich, dass man dann schreibt, ja, keine Ahnung, ist halt eigentlich sicher, aber wir finden es halt toll, wenn er noch besser wird.
Ja. Gut, ich hab auch nicht grundsätzlich ein Problem damit, wenn Sie sagen, ja, wir müssen halt sehen, dass wir den sozusagen Fälschern, Verbrechern einen Schritt voraus sind, indem wir sagen, okay, wir sorgen dafür, dass wir im Prinzip mit der technischen Weiterentwicklung Schritt halten und sehen, dass wir die Sicherheitsmerkmale in den Pässen verbessern in irgendeiner Form.
Ja, aber nur wenn das nötig ist.
Ja, richtig, damit nur wenn es nötig ist. Jetzt auch mal schön eigentlich so das Thema für die nächste Stunde abgesteckt. Nämlich die, ja, das sind eigentlich nämlich genau die Fragen, über die wir uns etwas Gedanken machen wollen, wie man überhaupt solche Risiken und so Maßnahmen beurteilt. Was ist nötig, was ist nicht nötig? Und auch immer dieses Abwägen, was sind die Kosten, die Nebenwirkungen? Ein Prozess, der ja eigentlich momentan in der öffentlichen Debatte relativ wenig stattfindet, leider. Und ja, genau mit diesen Abwägungsprozessen, diesen Gedanken wollen wir uns in der nächsten Stunde ein bisschen beschäftigen.
Bleiben nicht weiter hier. Lied zu Ende.
Das war Garmisch-Partenkirchen mit München. Die ganze Musik, die wir hier spielen, ist Creative Commons und damit frei, also nicht frei von Lizenzen, aber kostenlos zum Runterladen und Weiterverteilen und Mithören. Das verlinken wir alles hinterher auf unserer Website fnordfunk.cccmz.de. Da findet ihr die Playlist von allen Liedern, die wir heute spielen. Und natürlich auch diese Sendung nochmal zum Runterladen und Nachhören als MP3 oder auch Ogg Vorbis. Hier ist der Chaos Computer Club Mainz mit dem Fnordfunk und mit dem Thema mit Sicherheit. Das ist auch unser Thema heute. Wir haben ein bisschen schon eben davon geredet, was wir eigentlich unter Sicherheit ungefähr verstehen könnten oder wie wir Sicherheit von verschiedenen Sachen einschätzen. Aber eigentlich ist es ja auch mal wichtig nachzudenken, wie man Sicherheit herstellen kann. Und es gibt ein paar Experten, die haben sich dazu Gedanken gemacht. Und anstatt nur Wischiwaschi zu reden, wollen wir jetzt mal ein bisschen aufklären, wie man das ein bisschen logisch angehen kann.
Ja, was ich jetzt mal erstmal sagen werde, das ist eigentlich so banal, dass ich mich fast schon schäme, das zu sagen, aber am Anfang von jeder Sicherheitsanalyse muss immer erstmal die Formulierung des Problems stehen, dass man erstmal sich darüber klar werden muss, was will ich beschützen und wovor will ich es beschützen. Ich meine, das klingt absolut trivial, aber erstaunlicherweise ist das ein Schritt, der bei vielen Maßnahmen anscheinend überhaupt nicht passiert. Zum Beispiel die biometrischen Ausweise, die bekommen sollen, da gab es nie diese klare Formulierung, wovor die eigentlich schützen, was die wovor schützen sollen, was genau dieser Zweck dieser Maßnahme sein soll. Also es ist ja nicht so, dass am Anfang ein Problem stand. Man hat ja nicht gesagt, wir haben das Problem, dass wir 2000 illegale Verbrecher haben, die jedes Jahr ins Land kommen und hier Schaden anrichten, oder wir haben das Problem, dass gefälschte Pässe von Terroristen ständig benutzt werden. Es ist ja überhaupt nicht das Problem irgendwie aufgestellt worden, sondern man rückte gleich mit einer Maßnahme an.
Ja, man hat es einfach gemacht und sucht jetzt nach dem Problem, das zu der Lösung passt.
Genau, also den Eindruck hat man teilweise schon, ja.
Ah, es gibt da ganz verschiedene kreative Erklärungsansätze dazu. Einer davon war, dass man darauf hingewiesen hat, dass ein bekanntes, befreundetes, größeres Land in seinem Bemühen, die Tausenden von Terroristen von der Zureise abzuhalten, sie jetzt jeden gleich bei Einreise in das Land erkennungsdienstlich behandeln.
Mhm.
Ich nehme an, der ein oder andere wird schon ahnen, von welchem Land ich rede. Es ist nämlich die Vereinigten Staaten von Amerika.
Ja, den Spaß habe ich auch schon
bei
mitgemacht.
Bei denen, ja, man nicht etwa nur durch eine Passkontrolle geht, sondern man wird wirklich so behandelt, wie in Deutschland ein Verdächtiger bei der Polizei behandelt wird. Ja, da wird ein Foto gemacht, da werden Fingerabdrücke genommen, ja, und die werden dann gespeichert. Irgendwo.
Das wurde dann eigentlich nachträglich als Grund noch hinterhergereicht. Ja, deswegen brauchen wir jetzt Biometrie in den Reisepässen, weil der große Bruder, die USA wollen das so.
In anderen Fällen, wo das Problem scheinbar bekannt ist, merkt man bei ein bisschen weiterem Nachdenken aber auch, dass das Problem manchmal gar nicht so leicht auch zu definieren ist. Ein gutes Beispiel ist die Sicherheit an den Flughäfen. Wenn man jetzt sagt, wir haben jetzt hier die schärferen Kontrollen und dürfen keine Flüssigkeiten mehr mitnehmen, die mehr als, wie viel, 100 Milliliter, ich weiß gerade den genauen Wert nicht.
Ich meine schon, ja.
Ja, auf jeden Fall, die Halbliter Flaschen Apfelsaft muss man dann wegwerfen und die Handcremetuben und all die...
Muss man die wegwerfen, wenn die leer sind?
Ich habe mal so einen schönen Fall gelesen, wo jemand in einer größeren Flasche die erlaubte Menge drin hatte. Also da waren die erlaubten 100 Milliliter, aber es war eine Halbliter Flasche, die musste er auch wegwerfen, was natürlich völlig unlogisch ist. Aber ich glaube, das ist dann eher ein Problem von der Beamtenmentalität gewisser Personen, die da gerade an dem Security-Schalter stehen, als ein generelles Problem. Ja, aber die Frage ist ja, zuerst mal scheint sie offensichtlich, wir wollen hier verhindern, dass irgendwas da passiert, aber die Frage ist, was genau wollen wir beschützen? Wie eng ziehen wir das Problem? Sagen wir, das Problem ist Flüssigsprengstoff, der an Bord kommen könnte? Sagen wir, das Problem ist, das Flugzeug könnte angegriffen werden? Oder sagen wir, das Problem ist generell die Sicherheit von den Reisenden, auch vor und nach dem Flug? Je nachdem, wie man nämlich die Probleme überhaupt definiert und wie man das eingrenzt, kommt man dann eventuell zu ganz anderen Lösungen oder Ansätzen raus. Ja? Also es ist eine Sache, über die man sich eigentlich erstmal Gedanken machen müsste, aber...
Das ist eigentlich auch nicht passiert. Ja, das war doch dieser Fall in England, wo die einige mutmaßliche Terroristen, muss man ja sagen, gefangen gesetzt haben, die mutmaßlicherweise mit Hilfe von Flüssigsprengstoff mehrere Flugzeuge in die Luft jagen wollten, das aber nicht getan haben.
Ja.
Also weil die halt von der Polizei gecasht worden sind. Und dann hat man gesagt, oh, Flüssigsprengstoff, da hatten wir ja noch gar nicht dran gedacht, das muss jetzt irgendwie auch verhindert werden.
Genau. Aber das ging dann auch relativ auf dem kurzen Weg, ohne das mal weiter zu analysieren und sich dabei im großen Kontext Gedanken drüber zu machen, sondern es wurde halt direkt kurzschlussartig dann halt beschlossen, okay, dann dürfen jetzt keine Flüssigkeiten mehr als so und so viel 100 Milliliter was mitgenommen werden.
Ja, und auch keine Nagelscheren und auch keine Nagelfeilen, die dürfen alle zum Beispiel nicht mehr durch die Kontrollen durchgebracht werden. Es hindert mich aber keiner daran, dieselbe Nagelfeile dann im Duty-Free-Shop hinter der Kontrolle wieder einzukaufen und an Bord des Flugzeuges zu nehmen.
Ja, aber zum dreifachen Preis. Da steckt doch ein Geschäftsmodell dahinter. Oder rutscht das in die Verschwörungstheorie ab?
Ja, das ist, also, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das eine Verschwörungstheorie ist. Ich neige eher dazu, das als nicht bis zu Ende gedacht einzustufen. Da ging es darum, erstmal durch schnelle, entschlossene Aktion
Sicherheit zu vermitteln.
Dem Bürger zu vermitteln, wir tun was. Was man eigentlich tut, ist ja zunächst einmal für das subjektive Sicherheitsempfinden gar nicht so entscheidend. Mhm. Wichtig ist, der Bürger sieht, es wird etwas getan.
Die machen was.
Genau, und damit sind wir auch schon beim zweiten Schritt der Security-Analyse. Das ist dann eben, wenn mal das Ziel definiert ist, was soll geschützt werden und wovor, dann mal systematisch aufzufächern, was für Angriffswege es überhaupt gibt. Also nicht blind jetzt auf einen Angriffsweg, den mal jemand ausprobiert hat, sich festzuschießen, sondern halt mal zu überlegen, was für Wege gibt es für den Angreifer ans Ziel zu kommen. Und das können ja mannigfaltige sein. Also man kann das so eine Art Baumdiagramm aufbauen, dass man halt so Zweig für Zweig aufstellt, was für Wege gibt es. Also ein ganz klassisches Beispiel, wenn wir sagen, das Ziel ist, wir wollen den Tresor der Bank schützen. Und der Angreifer hat das Ziel, er will in den Inhalt des Tresors kommen. Was für Wege hat er? Er hat den einen Weg, er kann den Tresor mit Gewalt aufmachen. Er hat den anderen Weg, er kann sich die Kombination besorgen. Und dann kann man diese Wege weiterverfolgen. Wie kann er sich die Kombination besorgen? Er kann sie irgendwo belauschen, er kann jemanden entführen, er kann jemanden erpressen. Genauso wird es wieder mit Gewalt geht. Er braucht Zugriff zum Gebäude. Wie lange braucht er? Was für Werkzeuge braucht er? Wie kann er Zugriff zum Gebäude bekommen? Und man kriegt dann halt eine ganze Menge verschiedener Verästelungen raus, verschiedener mögliche Angriffswege. Kann dann eigentlich nur hoffen, dass man auch an alle gedacht hat, weil die Angreifer dann oft sehr erfinderisch sind und vielleicht an Wege denken, die man selbst gar nicht bedacht hat. Ja? Aber
das ist eigentlich ganz gut, wenn man so einen Ex-Knasti hat, der sich mit sowas auskennt, ne? Und ihn dann einstellt für sowas.
Ja.
Nur so als nebenbei.
Ja, ja. Also gut, also in manchen Bereichen der Computersicherheit gab es ja auch diverse Leute, die so die Karriere gemacht haben, die früher, sag ich mal, auf der Angreiferseite waren und später auf der Security-Seite gearbeitet haben.
Das gab es auch schon vorher. Ja. Also als das ich glaube es war ein Brite, ein ganz tolles neues Schloss vorgestellt hat, haben sie den damals bekanntesten Schlossknacker, Panzerschrankknacker, der zu dem Zeitpunkt gerade leicht verfügbar, weil im Gefängnis einsitzend war, dem hat man im Prinzip Geld und Freiheit versprochen, wenn er es schafft, dieses Schloss zu knacken innerhalb einer akzeptablen Zeit, was ihm damals nicht gelungen ist. Und so konnte man dann nachweisen, dieses neue Schloss ist so sicher, dass selbst der berühmteste lebende sozusagen Geldschrank-Aufschließer es nicht ohne den Originalschlüssel wieder aufmachen konnte.
Aha, das ist auch ein ganz guter Punkt, den du da ansprichst. Man hat ja das Problem, Sicherheit ist ja gar nicht so leicht beweisbar. Das ist ja keine mathematische Formel, wo man am Schluss sagen kann, das ist sicher. Ich meine, die einzigen Aussagen, die man eigentlich treffen kann, sind ja genauso Aussagen wie eben diese. Der berühmteste Panzerknacker der Welt kriegt das Schloss nicht aufgekriegt. Oder auf keine Weise, die wir kennen, kommt man an die Sicherheitsmaßnahme vorbei. Oder uns ist kein Bug im Programm bekannt, der die Firewall überwinden hilft. Ja, man kann eigentlich immer nur solche Aussagen treffen und keine absoluten. Ne?
Im Prinzip ist das eine Risikoabschätzung. Wie hoch ist das Risiko, dass das doch irgendwie das Sicherheitssystem ausgehebelt wird?
Und da hängt auch ganz eng mit zusammen, dass man nicht nur die möglichen Sicherheitslücken und die möglichen Angriffswege analysieren, sich Gedanken drüber machen muss, sondern auch Profile von den möglichen Angreifern erstellen muss. Also hauptsächlich in den Punkten, was für Ressourcen haben sie zur Verfügung, was für Know-how haben sie und ganz wichtiger Punkt, was für ein Risiko ist der Angreifer bereit einzugehen. Nämlich je nachdem, wie diese Profile aussehen, wie das, was mit das Angreifen was zu tun hat, können auch ganz unterschiedliche Maßnahmen greifen. Also zum Beispiel eine Maßnahme, die einen gewöhnlichen Verbrecher abhalten wird, eine Alarmanlage oder etwas in der Art, weil es dazu führen würde, dass er verhaftet wird und im Gefängnis landet, wird vielleicht einen Selbstmordattentäter nicht abhalten, weil er ja ohnehin damit rechnet, drauf zu gehen. Ja. Also das sind halt auch so Punkte, wo man sich dann überlegen muss, was ist das für ein Angreifer, mit dem man das zu tun hat und wie. Und je nachdem, da allein dadurch werden schon manche Angriffswege wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher, oder es werden auch manche Maßnahmen sinnvoller oder weniger sinnvoll.
Ja, an der Stelle ist es dann auch, wird es dann auch sehr spannend, weil das ist das ganz große Problem, was wir jetzt im Bereich des Terrorismus haben. Ja, der Selbstmordattentäter lässt sich durch unser deutsches Strafrecht nicht abschrecken, denn das deutsche Strafrecht straft nur im Nachhinein. Mhm. Ja, es versucht, oder das Ziel sozusagen des Strafrechts ist es, den Täter von der Tat dadurch abzuschrecken, dass er ihn mit den Konsequenzen konfrontiert. Wenn der Täter die Tat gezielt nicht überlebt, ist ihm das völlig egal, was hinterher passiert, weil... Ja. Da ist er eben nicht mehr da. Insofern ist es in der Tat die ganz schwierige Frage, auf welche Weise sind wir in der Lage, uns in irgendeiner Form zu schützen. Ja. Hektischer Aktionismus oder eben ja so halb ausgegorene Sachen, die nicht so klar begründbar und zuordnenbar sind, sind es dann vielleicht auf den ersten Blick. Aber dann, wenn man sich diese Fragen mal wirklich bewusst stellt, dann fragt man sich wirklich, was da eigentlich getrieben wird.
Ein anderer interessanter Punkt, was du gerade ansprichst mit der aktuellen Lage, man hat ja auch das Problem, dass dieses Angreiferprofil momentan sehr viel schwammiger ist, als es in der Vergangenheit vielleicht der Fall war. Also ich meine, es gibt ja immer die Vergleiche zum deutschen Herbst, zum Linksterrorismus dieser Zeit. Da hat man ja auch insofern eine ganz andere Situation, als man daher die Angreifer sehr klar kannte. Man hat ja, ich kenne das bei der Kindheit noch, die Steckbriefe, die an den Bahnhöfen hingen, mit den ganzen Schwarz-Weiß-Fotos. Da hatte man eigentlich eine relativ klare Liste. Man weiß, diese Personen leben im Untergrund. Man wusste ungefähr, was die für Möglichkeiten, für Skills haben, was für eine Unterstützerszene es gibt. Während man jetzt beim möglichen islamischen Terrorismus viel weniger genau weiß, wer diese Leute sind und was für Verbindungen sie haben.
Ja, der Trick ist, dass es sogar Leute gibt, die das ungefähr wissen oder die das relativ gut einschätzen können, aber dass man diese Terroristen offensichtlich nicht fragt, weil man sie anscheinend nicht braucht, oder zumindest glaubt man das. Es gibt auch schöne Bücher dazu von einem ehemaligen Muslim, der zum Christentum konvertiert ist und der aber den Islam sehr, sehr gut kennt, weil er selbst auch Professor war an der Al-Khazar-Universität in Ägypten?
In Kairo, ja.
In Kairo, genau. Ich komme auch nicht mehr auf den Namen gerade. Gabriel heißt der mit Nachnamen. Und der kann auch erklären, was eigentlich die religiösen Motive sind, zumindest bei den islamistischen Terroristen, was die eigentlich gegen die USA haben oder auch gegen überhaupt die westliche Welt und warum die sich jetzt gegen uns wenden. Und wenn man so jemanden mal befragen würde und das mal ein bisschen auseinander analysieren würde, dann käme man schon einigermaßen dahinter, was die Motive sind und vielleicht auch, wie man da irgendwie gegensteuern kann oder... Ja. Das würde sicherlich auch helfen.
Und das ist auch ein Punkt, wo, ich glaube, in Deutschland ist es nicht ganz so schlimm, aber in Amerika ist mir das sehr extrem aufgefallen, dass genau in diese Richtung ein ziemliches Denkverbot fast herrscht. Mhm. Denn sobald man damit argumentiert, man muss den Angreifer verstehen, man muss verstehen, was der Angreifer will, um da effektiv auch gegen arbeiten zu können und ihn aufhalten zu können, wird das sehr schnell abgeschmettert mit... Sie hassen uns wegen unserer Freiheit, das sind ja die Bösen, warum sollen wir sie verstehen, das ist der Feind. Ja,
also ja gut, das ist ja auch...
Das ist schon fast als eine, wenn man sich halt darauf einlässt, die Gedankengänge des Gegners nachzuvollziehen, dass das schon als eine Art von Schwäche gilt.
Das ist richtig. Man blockt da sehr schnell ab, das heißt, diese Einstellung, ja, sie mögen uns nicht wegen unserer Freiheit, das ist nicht so ganz grundverkehrt. Natürlich liegt es an unserer freiheitlichen Ordnung und so weiter und dass sie halt andere Weltvorstellungen haben. Aber das ist natürlich sehr undifferenziert, wenn man das mit so einem Halbsatz abtut. Also da könnte man auch wesentlich besser drauf eingehen. Aber wir haben auch so ein bisschen den Bogen zum Anfang wieder, wo wir gesagt haben, wie man Risiken einschätzt, ist ja eine sehr gefühlsmäßige Sache. Und wenn wir jetzt überlegen, was wir eigentlich für Profile haben bei den Angreifern, dann müssen wir ja einschätzen, welcher Angriffsweg ist wie wahrscheinlich. Das ist ja auch wieder so ein bisschen schwierig und manchmal, oder wenn man Pech hat, auch gefühlsgeleitet, dass man sagt, ich halte das für wahrscheinlich oder ich halte das für unwahrscheinlich, aber wie komme ich eigentlich zu der Erkenntnis?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also ein Teil des Problems ist ja auch der, dass man sagt, macht sich Gedanken über die Angreifer und über die Ziele, die man schützen will. Es gibt ja auch eine Unterscheidung zwischen, ja, wir haben es am Anfang schon gehabt, den anonymen und den persönlichen Risiken, also die zielgerichteten und die nicht zielgerichteten. Das ist bei Angreifern ja genauso. Es gibt Angreifer, Einbrecher zum Beispiel, die sind einfach nur darauf aus, Geld zu machen, und denen ist es egal, in was für ein Haus sie einbrechen. Sie werden sich das am schlechten Gesicherte aussuchen. Aber es gibt vielleicht auch Einbrecher, die sind hinter einem speziellen Gemälde oder sonst was her und wollen gezielt in ein bestimmtes Haus einbrechen. Ja? Und gegen diese verschiedenen Arten von Angreifern funktionieren auch sehr unterschiedliche Maßnahmen. Gegen den ersten, der kein bestimmtes Ziel hat, hilft vielleicht eine relativ einfache Alarmanlage, weil es einfach für ihn, ja, wie dieser alte Witz, man muss nicht schneller als der Bär rennen, man muss nur schneller als der andere rennen. Ja? Meine Sicherheit muss nicht die beste sein, die muss nur besser sein als die vom Nachbarn, damit der Einbrecher zum Nachbarn geht.
Richtig.
Wenn man jetzt allerdings einen gezielten Angreifer hat, der auf Teufel komm raus den Monet stehlen will, den ich über dem Bett hängen habe, dann sieht das Szenario ganz anders aus. Und ich denke, das ist halt auch eine Sache, wo die momentane Sicherheitsdiskussion, wenn es dann stattfinden würde, schon so ein Problem hat, weil es so viele potenzielle Ziele gibt, Ziele, die man für möglich hält. Ja? Im Prinzip jede Menschenansammlung und Großveranstaltung wird als mögliches Ziel betrachtet. Und dementsprechend steigen ja auch immer diese Theorien, was die Terroristen alles machen könnten, schießen ja wie Pilze auf den Boden.
Das ist richtig. Und da sind wir halt auch wieder so, ja, das könnte ein Angriffsziel sein. Und naja, eigentlich kennen wir den Feind nicht. Und eigentlich haben wir auch gar keine Lust, den zu kennen. Wir wollen den nur bekämpfen. Wir wollen aber nicht wissen, wie.
Ja, also ich denke, man muss da auch einen klaren Unterschied machen zwischen der, ich sag mal, öffentlichen Diskussion und dem durchaus schon vorhandenen Fachwissen bei den entsprechenden Behörden und Organisationen, die sich wirklich ernsthaft mit der ganzen Sache auseinandersetzen. Also Beispiel USA in den Thinktanks, die zwar auch im Regelfall eine gewisse politische Ausrichtung haben, die aber schon hochkarätig besetzt sind, werden schon zum Teil ganz klare Aussagen gemacht. Nur leider haben diese Aussagen alle immer noch ein Problem. Es gibt eben gewisse Denkverbote, ja. Also es gibt gewisse Dinge, über die wird einfach nicht gesprochen. Mhm. Und solange man über diese Dinge aber nicht sich wirklich ernsthaft auseinandersetzt, wird man die sozusagen Ausgangsposition des Gegenübers nicht verstehen. Ja. Ich meine, letztlich sprechen wir im Wesentlichen jetzt im Moment von einem islamisch motivierten Terrorismus. Und der ist eben sehr vielschichtig. Ja. Wir haben es ja nicht mit einer Organisation zu tun, sondern das sind ganz viele kleine Gruppierungen, die mehr oder weniger miteinander bekannt sind, kooperieren, da gibt es irgendwelche Geldflüsse, da kann man an gewissen Stellen irgendwo eingreifen, aber letztlich kennt man die Täter nicht. Man weiß nicht, woher es kommen wird. Ja? Und das ist ja nicht nur eine Gefahr von außen, sondern es ist ja durchaus eine Gefahr von innen. Ja? Die Täter zum Beispiel in Großbritannien waren britische Staatsbürger. Das waren Leute, die dort geboren sind.
Die hatten einen original britischen
Pass. Die hatten einen britischen Pass. Die hätten auch einen noch so sicheren neuen britischen Pass genauso bekommen. Ja?
Ja.
Die hätten nach Deutschland problemlos einreisen können, weil sie einen original
EU-Pass hatten.
EU-Pass haben.
Richtig.
Die hätten in die USA einreisen können mit demselben Pass.
Zum Thema Denkverbot und Innentäter, also wenn man sich mal ein bisschen, was ich mir so angelesen habe, um das mal als Empfehlung rauszugeben zum Thema Security, es gibt einen Menschen namens Bruce Schneier, nicht Schneider, sondern Schneier, wie Schneider, halt nur ohne D, der so ein bisschen als ein Security- und Kryptografie-Guru gilt, und der hat einige sehr, sehr gute Bücher geschrieben zum Thema Security, die also sehr unterhaltsam auch zu lesen sind, Beyond Fear. Und kann ich vor allem empfehlen, das hat auch speziell zum Thema nach 9/11 und Security, beschäftigt sich damit. Und so einen von den Punkten, die er aus seiner Arbeit als Security-Berater und so auch immer wieder betont in seinen Büchern ganz massiv, ist genau das Problem, dass er sagt, der Innentäter, dass er sagt, die vernichtetsten Angriffe kommen immer von innen und nicht von außen. Und dass die Sicherheit nach außen natürlich vielleicht ist als die nach innen, und aber jemand, der schon im System drin ist, natürlich viel mehr Schaden anrichten kann. Und was mir auch da schönes zum Thema Innentäter und Denkverbote einfiel, war jetzt bei der Sache der Diskussion um die Wahl im Computer und die Wahlfälschungen, als auf dieses Innentäter-Szenario angesprochen, was so ein Wahlhelfer mit so einem, dass ein Wahlhelfer eigentlich die perfekte Gelegenheit oft hätte, um so einen Computer zu manipulieren und die Wahl zu manipulieren, hat, ich weiß nicht mehr, wer es war, ein Politiker auf jeden Fall, hat dann ganz empört darüber gesagt, dass das eine Unverschämtheit wäre, den Wahlhelfern, den guten Bürgern, die ihre Pflicht nachkommen, sowas zu unterstellen. Und im gewissen Sinne hat er natürlich auch recht. Ein Großteil, also der Normalfall ist, dass die Leute das halt wirklich natürlich aus guten Motiven machen und nicht, weil sie eine Wahl fälschen sollen. Aber der Umkehrschluss ist natürlich auch, für jemanden, der wirklich eine Wahl fälschen will und da was manipulieren will, ist natürlich das der logischste und nächstliegendste Schritt von der Welt, sich als Wahlhelfer anzumelden, um dann besseren Zugang zu haben.
Ganz genau. Abgesehen davon, diejenigen, die die Wahl manipulieren wollen, sind ja gerade die, die im System stecken. Ich bin ja jetzt nicht so, wenn ich so politisch wäre, dass ich einen bestimmten Bürgermeister unbedingt zum, also eine bestimmte Person unbedingt zum Bürgermeister haben will, dann bin ich wahrscheinlich auch in irgendeiner Partei und dann habe ich bestimmt auch Zutritt mindestens zum Rathaus, zu Räumen, wo sonst vielleicht auch nicht jeder Bürger Zutritt hat. Allein schon, weil ich dann Leute kenne, die wieder den passenden Schlüssel haben und so weiter. Dann bin ich eigentlich auch schon wieder eher innen als Außentäter.
Okay, wir haben... Ja, es ist halt schwierig. Also ich meine, wir begeben uns jetzt in einen Bereich hinein von eben möglichen Angriffswegen wieder. Wobei jetzt auch schon wieder wir an dem Punkt sind, dass wir darüber spekulieren, welche Motive treiben jemanden. Und das ist ja auch wieder eine Frage. Ja, wenn ich weiß, welche Motive jemanden hat, dann weiß ich auch ungefähr, in welche Richtung ich sozusagen auch schützen müsste. Ja, weil ein Terrorist, wie der Name sagt, dessen Ziel ist es, Terror zu verursachen. Dem ist es auch eigentlich relativ egal, ob er Menschen und wie viele Menschen er tötet. Ja, er will die Menschen nicht töten, darum geht es ihm nicht. Er will Angst und Schrecken verbreiten. Ja,
genau.
Wie er das macht, ist ihm frei überlassen. Das ist natürlich besonders dann toll, wenn man es schafft, irgendwo mitten in einer riesigen Menschenmenge ein blutiges Massaker anzurichten. Klar, ja. Es ist genauso möglich, wenn man es schafft, was weiß ich, in Deutschland, gerade in Deutschland, zum Beispiel auf das Gelände von irgendeiner Atomanlage zu kommen und dort einen noch so harmlosen Sprengsatz zu befestigen. Ich meine, ja... Jeder noch so kleine Vorfall in einem Atomkraftwerk lässt hier sofort alle Alarmglocken schellen. Ja. Wenn es einer schaffen würde, da reinzukommen und dort einen harmlosen Sprengsatz zu befestigen, dann wäre hier der Teufel los. Ja, und das ist ja genau das, was sie wollen. Sie wollen uns Angst machen. Ja. Welches Ziel sie damit verfolgen, ist dann wieder die andere Frage. Ja. Ja. Sie haben etwas gegen unseren Staat. Wir sind hier zu frei für sie, wir haben hier Moralvorstellungen, die sie haben wollen, sie hätten das hier gerne anders. Ja. Der Irrwitz an der ganzen Sache für mich ist dann, dass wir dann quasi genau das machen, was sie wollen, indem wir hier Freiheiten abschaffen.
Genau.
Unter dem Begründung, ja, wir müssen uns ja schützen. Im Endeffekt, wenn wir so weitermachen, werden wir irgendwann so lange die Freiheiten immer weiter einschränken, dass die Terroristen letztlich, wenn auch vielleicht auf anderem Wege, ihr Ziel dann doch weitgehend erfüllen.
In dem Sinn kann man auch durchaus sagen, dass auch ein verhindertes Attentat erfolgreich sein kann, wenn auch dadurch die Angst in der Bevölkerung erhöht wird.
Ja, wird sie ja. Mhm. Also vielleicht nicht ganz so stark, aber sie wird natürlich dann automatisch dadurch erhöht, ja.
Erinnert mich an diese drei Bombenbauer, die vor gar nicht allzu langer Zeit auch erwischt worden sind und in irgendeinem Landhaus an der hessischen Grenze Bomben bauen wollten angeblich und hatten mehrere Fässer mit, keine Ahnung, Wasserstoffperoxid da bestellt, das übrigens frei verkäuflich ist in Deutschland. Und das ist ja auch ein misslungenes Attentat gewesen. Oder es war ja noch nicht mal ein Versuch, die sind ja weit vorher schon eingesackt.
Ja, bei den Vorbereitungen.
Aber das war aber sehr erfolgreich. Es hat halt sehr viel Angst verbreitet auch. Und dann sehr viel, wir müssen jetzt wieder unbedingt weiter Sicherheit aufbauen und so, weil die Bedrohung ist halt da und das sieht man ganz deutlich und so.
Ja, und da, wo du auch gerade den Punkt ansprichst mit, das ist frei verkäuflich, das ist ja auch immer so ein Thema, was auch regelmäßig mit verschiedenen Substanzen dann durch die Presse geht. Wie kann es eigentlich sein, dass dies und jene Chemikalie frei erhältlich ist oder wir müssen die Verfügbarkeit einschränken oder sowas? Im Prinzip auch wieder die Situation, dass es einfach so viele mögliche Angriffswege gibt und dass man nicht jeden Gegenstand, der theoretisch in irgendeiner Form unter anderem für einen Anschlag benutzbar wäre, verbieten kann oder einschränken kann, weil sie auch für viele andere Sachen gebraucht werden.
Ja, das ist so dieses, es kann ja nun nicht sein, dass jeder einfach so Putzmittel kaufen kann, ohne sich auszuweisen.
Es geht noch einfacher, noch trivialer als Putzmittel. Zucker. Zucker hat einen sehr, sehr hohen Energiegehalt und lässt sich, wenn man chemisch ein bisschen Ahnung hat, wunderbar zu Sprengstoffen verarbeiten.
Ja, nur ein Beispiel.
Damit dann werden wir demnächst vielleicht irgendwann mal dahin kommen, dass irgendeiner aus Zucker sich also mit Zucker und anderen Chemikalien eine Bombe baut und dann wir dann irgendwann mal unseren Zuckererwerbsberechtigungsschein mitbringen müssen, wenn wir einen Pfund Zucker beim Aldi kaufen wollen. Ja. Dann keine Abgabe. Ohne Ausweis.
Und damit wären wir eigentlich dann schon beim letzten Schritt der Security-Analyse, nämlich dem Abwägen, ob eine Maßnahme nicht vielleicht so viele negative Nebenwirkungen und neue Risiken bringt.
Das ist eigentlich eine Kosten-Nutzen-Analyse.
Genau, aber ich glaube, bevor wir darauf näher eingehen, machen wir ein bisschen Musik. Es ist schon 10 vor 6 und ihr hört immer noch den Nordfunk.
hier ist der FNordfunk. Wir sind jetzt in der zweiten Stunde unserer Sendung des Chaos Computer Clubs Mainz. Das Thema des heutigen Tages ist Sicherheit. Und in der ersten Stunde hatten wir uns so ein bisschen schon mal mit der Frage auseinandergesetzt, was ist überhaupt Sicherheit? Ja, die Unterscheidung eben zwischen Sicherheit vor, ich sag mal, natürlichen Einflüssen und eben Schutz vor Angriffen jeglicher Art. Dann hatten wir uns so ein bisschen damit beschäftigt, dass das Sicherheitsempfinden eben oft an der Realität vorbeigeht und haben versucht, einen objektiven Weg zu finden, wie man Gefahren einschätzen kann, wie man sie genau analysieren kann und wie man dazu kommt, dass man dann auch entsprechende Maßnahmen findet, um diesen Gefahren in irgendeiner Form zu begegnen. Und ich denke, das ist so auch ungefähr der Punkt, an dem wir jetzt angekommen sind.
Richtig. Wir haben jetzt erstmal geguckt, welche Angriffswege es überhaupt gibt. Und die müssen ja jetzt als nächstes mal bewertet werden. Das heißt, wir müssen gucken, wie wahrscheinlich ist welcher Angriffsweg und wie teuer ist welche Sicherheitsmaßnahme, welche Auswirkungen hat die, wie viel hilft die und wie viele Nebenwirkungen hat die.
Ganz genau, das ist eigentlich mal dann der letzte und vielleicht wichtigste Schritt von der Security-Analyse, nachdem man beurteilt hat, was man wovor schützen will, wie der, was mit was für Angreifer man zu rechnen hat, was für Angriffswege es gibt, kommt man dann an den Punkt, dass man entscheiden muss, welche Maßnahme macht Sinn, welche Maßnahme macht weniger Sinn. Man hört ja manchmal in Argumenten, ja, Sicherheit geht über alles, oder Sicherheit ist das Wichtigste, aber Sicherheit hat natürlich niemals absoluten Vorrang. Das ist natürlich Unfug. Also wenn es eine Maßnahme gibt, die vielleicht ein Risiko zu 100% ausschließt, aber die zu teuer ist oder andere Risiken entstehen lässt, dann müsste man eigentlich sagen, auch wenn von Sicherheitsaspekt her die Maßnahme Sinn ergeben würde, ist sie trotzdem aus anderen Punkten auszuschließen. Das heißt, hier ist immer so ein Prozess des Abwägens kommen. Also der eine Punkt, der zu untersuchen wäre erstmal, ob das Schließen dieser Sicherheitslücke vielleicht nicht neue Sicherheitslücken entstehen lässt.
Ja, machen wir mal ein Beispiel. Du hattest so ein schönes Beispiel aus Amerika, wo die Leute ihre Häuser unglaublich gut absichern und Alarmanlagen und Gitter vor den Fenstern und Hochsicherheitsglas und so. Und dann die Einbrecher gesagt haben, tja, das Einfachste ist eigentlich, durch die Holzwand durchzubrechen.
Genau,
mit einer Motorsäge.
Richtig, es gab, ich weiß nicht mehr, wo das war, in Kalifornien oder Florida, mal eine Weile eine Einbrecherbande, die hat genau diese Masche gemacht. Da war die Alarmanlagen und der Schutz von den Türen und von den Fenstern war so gut, dass es einfach der Weg des geringsten Widerstands war, einfach bei dieser leichten Holzbauweise mit der Kettensäge durch die Wand zu gehen, da rasch ein Loch reinzuschneiden und sich zu bedienen.
Wobei das war ja eigentlich kein in dem Sinn neues Sicherheitsrisiko, sondern...
Es war ein altes, aber das hat sich dann einfach das Risiko verschoben, ja.
Ja, da war eigentlich dieser Weg attraktiver geworden.
Also ein anderes Beispiel, nur gut, wir wollen jetzt eigentlich mal ein bisschen von dem Thema Terrorismus wegkommen, weil es doch ein bisschen mehr den Fokus eigentlich bisher hatte, als eigentlich geplant, aber das ist einfach so ein gutes Beispiel, deswegen komme ich doch nochmal darauf zurück. Für einen ganz konkreten Fall, wodurch eine Sicherheitsmaßnahme ein neues Risiko entsteht. Und das ist eben die Flugsicherheit. Dass dadurch, dass jetzt diese Kontrollen so streng geworden sind in den Flughäfen und dass diese Kontrollen entsprechend länger dauern und man die großen Schlangen und Menschentrauben hat, die warten, bis sie durch die Security-Schleuse kommen, hat man eine Situation geschaffen, wo an dieser Stelle eine riesen Menschenmenge auf einem Stück zusammengepfercht ist und das noch vor der Security-Schleuse, also in dem noch nicht kontrollierten Bereich. Das heißt, wenn für einen Attentäter wäre es eigentlich das Einfachste, gar nicht mehr versuchen, ins Flugzeug zu kommen, sondern hier mit viel geringerem Risiko direkt davor die Leute zu erwischen. Ja, und eigentlich hat was jetzt für Flugsicherheit mag, ist vielleicht einen Gewinn gebracht haben, wenn auch keinen großen, aber es hat ein neues Risiko erschaffen.
Dann wirst du halt vor dem Einsteigen erledigt.
So sieht's aus,
ja. Im Zweifel, ja.
Ja, in anderen Ländern ist es ja deswegen auch so, dass die erste Kontrolle sozusagen, die du durchschreitest, der Zugang zum Flughafen ist. Mhm. Ja, es gibt durchaus Flughäfen, bei denen im Prinzip dieser erste Metalldetektor direkt am Flughafeneingang, an den Eingängen schon ist. Ja, das ist dann zwar nur eine grobe Vorkontrolle, aber es ist zumindest schon mal eine Kontrolle, die so ein bisschen ein gewisses Sicherheitsgefühl vermitteln soll. Ja? Oder zum Beispiel, da fällt es mir jetzt konkret ein, in Italien ist es so, dass in vielen Banken dann Metalldetektor im Eingangsbereich schon ist. Ja? Mhm. Das war mir vor vielen Jahren, als ich zum ersten Mal in Rom war, ist mir das überrascht aufgefallen. Ja? Wenn man da in die Bank reinging, ging man durch den Metalldetektor und da stand auch gleich irgendwo eine Wache. Mhm. Ja? Ich meine, das war mir halt aus Deutschland in dieser Form eben nicht bekannt. Mhm. Ja? Hier ist es ja auch meistens so, dass der Schalter, an dem man das Geld holt, ja auch zumindest üblicherweise nicht mehr extra mit Panzerglas geschützt ist in vielen Filialen. Ja. Mhm. Also ich kann mich erinnern, dass das früher auch in Deutschland wesentlich üblicher war, dass da
das ist richtig.
Ja, der normale Bankschalter war für Überweisungen und so die normalen Bankgeschäfte, aber Bargeld abheben. Da war dann ein schöner Panzerglaskasten, der natürlich nicht besonders kundenfreundlich aussieht. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum die inzwischen entweder in einen Nebenraum verbannt werden. Also bei meiner Bank ist es zum Beispiel so, wenn man jetzt Fremdwährungen oder größere Mengen Euro abheben will, dass man in einen kleinen Nebenraum geleitet wird. Und da ist dann wieder der altbekannte Panzerglaskasten drin, aber man will es eben so aus dem normalen Bereich raus haben, weil andererseits ist es auch so, allein das offensichtliche Vorhandensein von Sicherheitsmaßnahmen ja schon sozusagen ein gewisses Gefährdungsgefühl aufkommen lässt, so, ja, wenn die hier in der Bank schon alles Wichtige hinter Panzerglas packen, da muss ja hier oft was passieren.
Ja, ja. Wieder mit dieser Sache, dass das nicht so kundenfreundlich ist, hast du jetzt wunderbar die Überleitung gemacht zu dem anderen Aspekt von diesem Abwägen, nämlich nicht das Abwägen alte gegen neue Risiken, sondern das Abwägen, ja, Sicherheitsgewinn gegen sonstige Sachen. Zum Beispiel, dass etwas nicht kundenfreundlicher ist oder etwas unbequemer oder umständlicher wird. Also das ist ein sehr schönes Beispiel, was eigentlich jeder, der mit Computern arbeitet, auch schon mal kennengelernt hat wahrscheinlich, ist diese Sache mit den Berechtigungen und den Administratorrechten und sowas, ja. Das ist ja zum Beispiel auch eine Sicherheitsmaßnahme, die auch Sinn macht, dass man einfach sagt, man arbeitet nur mit minimalen Rechten und nicht mit vollen Administratorrechten, damit man im Zweifelsfall, wenn man sich ein Virus oder sowas einfängt, der einfach nicht so einen großen Schaden anrichten kann, aber was andererseits einfach oft daran scheitert, dass das so tierisch unpraktisch ist, weil man ja doch alle naslang wieder Administratorrechte braucht, dass dann viele Leute eben doch unter Administratorrechten die ganze Zeit komplett arbeiten. Ja. Und da kann man sehen, eine Sicherheitsmaßnahme für sich genommen mag so gut sein, wie sie will, solange es da halt andere Gründe gibt, die sie blockieren oder schlecht umsetzbar machen, nützt sie relativ wenig.
Ja, letztlich ist das größte Risiko, sozusagen der größte Risikofaktor, dann immer der Mensch.
Oh ja.
Ja, und die Bequemlichkeit des Menschen. Ja, und das ist, da muss man halt Aufklärungsarbeit betreiben. Dadurch, dass man da eben am Computer dann noch ein Fenster mehr dazu macht, wo man dann nochmal extra okay drücken muss, was dann sowieso jeder wegklickt, ohne es zu lesen. Das bringt keinen echten Sicherheitsgewinn. Es bringt für die, die eh Ahnung haben, nichts, weil die die Gefahr auch so einschätzen können, und die keine Ahnung haben, die klicken es weg, ohne drauf zu gucken, für die bringt es genauso wenig. Ja? Mhm. Das sind dann so ein vermeintlicher Sicherheitsgewinn, aber eben kein wirklicher. Ja. Ganz schönes anderes Beispiel, diese Klassifizierung von Flugpassagieren in den USA. Mhm. Haben ja dieses tolle System grün, gelb, rot eingeführt. Ja. Also grün für unbedenklich, gelb für bedenklich und rot für fliegt nicht. Ja. Es gibt schätzungsweise 6 Millionen amerikanische Staatsbürger bzw. in Amerika dauerhaft lebende Menschen, die nach Schätzungen des MIT nach dieser tollen Methode keine Flugberechtigung mehr haben. Mit anderen Worten, die kommen in kein Flugzeug mehr rein, ja. Es sei denn, es ist ihr eigenes. Das dürfen sie noch einsteigen.
Ja, das Problem dieser Liste ist ja, dass zum einen diese Liste ja kompiliert wurde aus verschiedensten Quellen, verschiedenen Geheimdiensten und Behörden, wo man schon die Datengrundlage an sich schon mal fraglich war. Und zum anderen, gerade mit asiatischen und arabischen Namen gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, sie in westliche Schrift zu übersetzen, dass dann halt da auch schon mal eine Unsicherheit reinkommt und es einfach auch Allerweltsnamen gibt, wo dann Leute dadurch durch eine Namensähnlichkeit auf einmal sich mit diesem Flugverbot konfrontiert sehen.
Genau.
das ist ja auch eigentlich ziemlich naiv, dass man sagt, ja, wir wissen von irgendjemandem, dass das jetzt ein Verbrecher ist, also schreiben wir einfach mal den Namen auf und sagen, Horst Schmidt ist ein Verbrecher. So. Und jetzt gibt es aber leider 375 Horst Schmidts in Deutschland und jetzt weißt du nie, welchen von denen du gerade vor dir hast. Mhm. Ja. Und irgendwie, also ich denke mir, das muss doch eigentlich auffallen, dass das so nicht geht, dass es halt als Identifikation nicht ausreicht. Also wenn man jetzt Tanjew heißt und dann sagt, okay, Tanjew, das ist jetzt ein Verbrecher, dann kommst du nicht so oft in die Verlegenheit, dass du den falschen Tanjew vor dir hast, weil da gibt es nicht so sehr viele.
Siehst du, aber das ist genau der Punkt, wo einfach das Abwägen, wie wir abwägen würden, ein völlig anderes ist, als wieder die Sicherheitsbehörden abwägen. Wir sagen, es kann nicht angehen, dass aufgrund von einer Namensähnlichkeit der hunderte Leute unschuldig verdächtigt werden, aber die Sicherheitsbehörden sehen das vielleicht eher so, es ist uns lieber, wir lassen da 100 Unschuldige nicht mitfliegen, als dass einmal was passiert. Das sind einfach die Prioritäten andere, mit der dieses Abwägen erfolgt.
Ja, und das ist, was heißt die Prioritäten anders? Die Interessenlage ist natürlich eine andere, ja. Wir können uns ganz entspannt zurücklegen, weil wir zwar kritisieren, aber wir nicht in der Pflicht sind, sozusagen ein solches System zu implementieren. Wenn wir, wie in den USA zum Beispiel, ganz viele Behörden auf allen Ebenen, Behördenleiter, werden ja demokratisch gewählt. Mhm. Ja, das heißt, diese Menschen sind auch in der Pflicht, sich vor den Wählern irgendwie zu rechtfertigen, dass sie etwas tun. Und wenn sie jetzt zu viel sozusagen, zu wenig tun würden, dann würden sie natürlich berechtigt in die Kritik kommen, warum habt ihr nichts getan? Und dann kann man sozusagen auch in die Verlegenheit kommen oder eben in den Gewissenskonflikt kommen und dann lieber eine Maßnahme zu viel macht, um die Leute zufriedenzustellen, damit man nicht sozusagen nach 2-3 Jahren dann abgewählt wird. Das ist halt
ja gut, schwierig. Sagen wir mal, lieber ein bisschen zu viel Schutz als ein bisschen zu wenig Schutz sozusagen auch.
Ja, bei manchen geht es in die Richtung. Ja.
Aber also, generell ist das ja ein guter Ansatz im Grunde. Das macht man, also ich kenne das aus der Computertechnik so, dass man das auch sagt, dass man sagt, naja, hier darf aber nicht jedes Programm aufs Internet zugreifen. Und ich gehe davon aus, dass erstmal gar keiner darf. Und dann so nach und nach gebe ich halt die frei, die dann dürfen, explizit. Und ein schlechterer Ansatz ist, dass ich sage, aus Bequemlichkeit, alle dürfen und jeder, der mir einfällt, der eigentlich nicht darf, den schränke ich dann ein, weil dann vergesse ich einen.
Naja gut, das heißt also, dass man darf erstmal davon ausgehen, dass keiner fliegen darf und dann nach und nach die Leute freigibt, die fliegen dürfen. Also
das ist ja ungefähr der Ansatz.
Ja, es ist nicht ganz. Also es ist der Ansatz, den Sie gewählt haben, ist halt einer, der glaubt, nach irgendwelchen Daten, Fakten, wahrgenommen als Fakten, aber letztlich sind es doch nur Daten, die aus verschiedenen Quellen zusammengelegt werden, Profile erstellt, ja, und wer halt häufiger mit seiner Kreditkarte in zweifelhaften Buchläden bezahlt hat, oder ich meine, es ist ja wirklich so in den USA, wer gewisse Bücher kauft, wird auf die Liste gesetzt, das ja, das richtig. Sind Daten, die dann gesammelt werden. Und in den USA ist es ja zusätzlich noch das Problem, in den USA ist eine Namensänderung eine Sache, die bedarf einer kurzen Anzeige in der örtlichen Zeitung und dann habe ich meinen Namen geändert. Ich kann, wenn ich will, jede Woche meinen Namen ändern. Ich kann auch ständig umziehen. Es gibt in den USA ja auch keine Personalausweise wie hier.
Das ist wahr, ja.
Es ist natürlich irgendwo nachvollziehbar, dass wenn ich sozusagen nach innen versuche, relativ viel Freiheit zu haben, dass ich dann nach irgendwo dann auch eine Sicherheitsschranke brauche, nämlich dass zumindest die ins Land kommen, irgendwo gefiltert werden. Ja, dass ich dann eben sehen muss, dass ich zumindest gucke, dass von außen nicht unkontrolliert Gefahren reinkommen, weil wenn die erstmal drin sind, können sie ja sich dort relativ frei bewegen. Ja.
Ja, ja.
Da gibt es jetzt auch die Diskussion, ob man da nicht was dran tut, wobei ja, da dann so das natürliche Freiheitsrecht des einzelnen Amerikaners dann da entgegensteht. Ja, die werden sich schlicht nicht bereit erklären, Personalausweise einzuführen. Insofern ist in den USA sozusagen die Lebensnummer ist die Sozialversicherungsnummer. Mhm, das ist quasi ja die Lebensnummer. Mhm. Und wenn man die natürlich idealerweise schafft, mit biometrischen Daten so zu verknüpfen, dass da wirklich keine Verwechslungen mehr vorkommen, dann wäre das ja toll. Aus Sicht der Sicherheitsbehörden. Ja, es wäre natürlich schon super, wenn im Prinzip ich einfach nur den Fingerabdruck brauche und sofort weiß, dass es gehört zu dieser Sozialversicherungsnummer und dann kann ich eben die Datenbanken nach allen Einträgen abfragen. Ja. in einer perfekten Welt wäre das wirklich top.
Ja, in der Realität. In einer perfekten Welt gibt es keine Verbrechen.
Ja, gut, okay, das stimmt. In
einer semi-perfekten Welt.
Ja, aber ja, dann müssten wir wieder, dann ist wieder so dieses Blauäugige, ja, die Daten, die gesammelt werden, das sind ja Fakten, die werden durch Computer und durch, weiß ich nicht, auf welche Art gesammelt, und die müssen ja auch stimmen. Mhm. Ja, ich meine, wenn er praktisch schon mal versucht hat, Datenbanken zusammenzuführen oder zu mergen, wie das ja heute neudeutsch heißt, der wird wissen, dass das eigentlich nie fehlerfrei gelingt, sodass wir im Endeffekt dann bunt zusammelte Datenbanken haben aus unklaren Quellen, die auch unter verschiedensten Gesichtspunkten irgendwie zusammengetragen wurden und aus denen wir dann aber meinen, eine Gefährdungsstufe herauslesen zu können. Und das erscheint mir dann irgendwann dann doch ähnlich präzise wie der Blick in die Kaffeetasse.
Ja. Das ist so Schufa-mäßig.
Wo du gerade Fingerabdrücke ansprichst, das bringt mich mal wieder ein bisschen so zurückzukommen zum Thema Security-Analysen. Auch noch auf einen ganz interessanten Punkt, nämlich, dass man bei jeder Sicherheitsmaßnahme eigentlich auch immer beurteilen muss, was passiert, wenn sie versagt. Also, dass man eine Sicherheitsmaßnahme so gestalten muss, dass sie auf einem sicheren Wege, in Anführungszeichen, versagt. Das heißt, selbst wenn die Maßnahme scheitert, dass das dann nicht alles verloren ist. Also ein gutes Beispiel eigentlich für eine Sicherheitsmaßnahme, die so entworfen ist, ist die Sache mit der Bankkarte und der PIN-Nummer. Selbst wenn jetzt die Sache versagt, ich passe nicht auf meine Bankkarte auf und sie kommt mir abhanden, ist das Risiko erstmal nicht so groß, weil derjenige, der meine Bankkarte geklaut hat, wahrscheinlich meine PIN-Nummer nicht hat. Und selbst wenn er die PIN-Nummer hat, habe ich innerhalb von kurzer Zeit mich mit einer Bank in Verbindung gesetzt und habe die Karte sperren lassen. Er kann damit nichts anfangen und ich kriege eine neue und eine neue PIN zugesandt. Also das zum Beispiel für eine Geschichte, die wo so man dann ja nicht verloren ist, wenn es mal schief geht. Aber so komme ich nämlich drauf, Stichwort Fingerabdrücke. Es gibt jetzt auch immer wieder mehr die Tendenz, biometrische Merkmale wie Fingerabdrücke als eine Art Ausweis zum Bezahlen oder sowas einzusetzen. Es gibt diese Videothek in Wiesbaden hier, wo man mit Fingerabdrücken sich anmelden kann.
Ja, das ist toll.
Und es gibt Edeka hatte das wohl auch teilweise. Da war jetzt die Tage gerade was in Nachrichten gelesen, dass wohl plus minus mit Leuten von, ich weiß nicht mehr, vom großen CCC das System da demontiert haben und gezeigt haben, dass es relativ einfach ist, von einem Glas oder so sich einen Fingerabdruck auf Film zu ziehen, sich den von einer anderen Person, sich die selbst über eine Fingerkuppe zu legen und damit dann auf andere Konten einkaufen zu gehen. Und das ist natürlich ein System. Ja, was macht man, wenn das denn passiert? Ich kann mir ja nicht einen neuen Fingerabdruck zusenden lassen. Ich habe nur den einen und wenn das, oder beziehungsweise 10, und wenn die kompromittiert sind, wenn jemand anders die benutzt und da Kopien von hat, ja, dann ist das ganze System Müll und ich muss auf ein komplett anderes System umsteigen, weil ich kann mir keine neuen Fingerabdrücke machen lassen, ja.
Na gut, der Umstand, dass Fingerabdrücke zu fälschen sind, ist nun auch nicht so wahnsinnig neu, wird aber ganz gerne immer wieder irgendwie, wohlwollend ignoriert in irgendeiner Form. Ja. Andererseits, ich meine, es gibt Methoden, die wirklich fälschungssicher sind, die aber dann schon wieder so aufwendig sind, dass sie nicht wirklich praktikabel sind. Mhm. Ja. Ich meine, ich kann, also nein, ich würde es nicht machen. Also ich würde nicht einen Iris-Scan oder so als Voraussetzung für einen Einkauf im Discounter an der Ecke ansetzen. Ja. Also das wäre dann wirklich zu viel, abgesehen davon, wenn ich ehrlich bin, dem Discounter an der Ecke will ich auch nicht unbedingt meinen Iris-Scan überlassen. Ja. Das ist dann auch wieder die Sache, wer hat meine Daten? Ja, das ist dann auch wieder mein persönliches Sicherheitsbedürfnis und Gefühl. Ich fühle mich nicht sicher, sondern eher ausgehorcht oder ausspioniert, wenn irgendwelche Leute irgendwelche wirklich in dem Sinne höchst private Daten von mir haben und überdies dann auch noch unklar ist, was sie mit diesen Daten genau machen, wo die gespeichert werden, wie lange die gespeichert werden, wer dann Zugriff darauf erhält und so weiter. Ja, das ist eigentlich mein Hauptbedenken. Ich habe nicht grundsätzlich etwas dagegen, dass zur Verhinderung, dass Leute mit falschen Identitäten sozusagen aus- oder einreisen können, irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden. Ja. Nur die Frage ist, was geschieht denn mit den Daten, die auf diese Weise generiert werden?
Da siehst du also ein zusätzliches Risiko, das durch die Verminderung eines anderen Risikos eingeführt wird.
Ja, wenn es auch vielleicht ein Risiko ist, was vielleicht ich wahrnehme und andere nicht so sehr wahrnehmen. Ja, ich kenne auch viele Menschen, die sagen, ich habe nichts zu verbergen, mir geschieht ja nichts, ja, ich bin ja ein ganz normaler, braver Bürger, das soll die Polizei ruhig sehen, dass ich der und der bin, und dann wissen sie ja, ich bin ja harmlos, ja.
Genau.
Ja, das ist eigentlich, hart gesagt, das, was jede Diktatur, die was auf sich hält, von ihren Bürgern auch möchte, dass sie genau dieses Sicherheitsgefühl haben, ja. Ich bin ein loyaler Bürger dieses Systems, ich habe nichts zu verbergen, deswegen, zeige ich das offen.
Ja. Ja, das ist richtig.
Es diente natürlich auch der persönlichen Sicherheit. Also ich meine, ja.
Aber das ist halt auch wieder dieses Thema mit dem Sicherheitsempfinden. Auch diese Frage, bringt das jetzt wirklich Sicherheit? Und was ist überhaupt jetzt das Problem? Ja, was wir schon mal hatten. Mhm. Fühlen wir uns sicher? Ist das wirklich sicher? Und das ist halt, glaube ich, auch nochmal eine andere Sache. Diese Kosten-Nutzen-Rechnung aufzumachen und zu sagen, wie wahrscheinlich ist eigentlich ein bestimmter Fall, dass der eintritt? Also wie wahrscheinlich ist es, dass jemand den Tresor sprengt? Und wie teuer wäre es, diese Wahrscheinlichkeit zu vermindern? Wenn ich jetzt sage, naja, ich meine, das ist dermaßen unwahrscheinlich, da brauche ich eigentlich nichts mehr dran zu machen. Es sei denn, der Verlust ist so unglaublich hoch, dass es sich dann doch wieder lohnt.
Also wer eigentlich oft sehr gut daran ist, diese Rechnung aufzustellen, sind Versicherungen, weil der Geschäftsmodell darauf basiert, dass sie das recht präzise einschätzen, ja. Und halt wirklich dann geldmäßig umrechnen. Und bei einer Versicherung oder einer großen Firma werden diese Entscheidungen wahrscheinlich sehr, sage ich mal, kalt und rational getroffen. Aber ein Problem, das man in Debatten über Sicherheit immer wieder hat, ist gerade, dass diese Ängste sowas Tiefgehendes sind, dass es und sehr emotionales sind, dass es einfach schwer macht, diese Abwägung rational zu machen. Also ich habe das persönlich oft erlebt, wenn ich mit Leuten über Online-Durchsuchung, Vorratsdatenspeicherung und so diskutiert habe, dass dann das Argument kam, ja, aber wenn es doch hilft, einen Kinderschänder zu fangen, dann kann man doch nichts dagegen haben. Und das ist ein Versuch zu argumentieren, dass das es dafür nichts bringen wird oder dass es diesem Maßnahmen problemfähig vorbeigeht, da kam man zu Leuten oft gar nicht mehr durch, weil man dann fast auf einmal das Gefühl hatte, dass man in die Position gebracht wurde, dass man die Kinderschänder zu verteidigen schien, auch wenn das überhaupt nicht im weitesten, nicht im fernsten der Fall war, das, was man argumentiert hat. Aber die Leute hatten dann dieses Gefühl einfach, dass es die Verbrechen gibt, die so schlimm sind, dass sie jede Maßnahme fast rechtfertigen.
Ja, das ist eine ganz beliebte sozusagen Denkfalle. Das wird ja auch sehr gerne dann diskutiert. Da gab es ja vor Jahren diesen Fall in Frankfurt, wo ein Entführer oder vermeintlicher Entführer letztlich hat er das Kind ja getötet. Das wusste nur zu dem Zeitpunkt keiner. Und man hat gehofft, dass wenn man ihn sozusagen nur ernsthaft genug bedroht, er dann nachgibt und man dadurch ein Leben rettet. Nur das ist eine ganz fatale Geschichte, weil man da im Prinzip sofort den Boden des Grundgesetzes verlässt, und dann sind wir eben nicht mehr in der Demokratie.
Ja, wenn man halt einmal sagt, dass eine Folter oder Folterandrohung gerechtfertigt ist, um ein Leben zu retten, dann ist man natürlich ab da auf dem abschüssigen Pfad, dann ist natürlich die Frage, was rechtfertigt es dann noch? Ja, also.
Ja, aber das ist ja ein Problem. Du kannst ja schlecht sagen, ja, nee, aber der hat auch Menschenrechte und so, und na, das Kind, naja, ist halt dann Pech irgendwie. Das ist ja auch schlecht. Also das kriegst du den Leuten ja nicht vermittelt. Und die Leute fühlen das ja nicht so. Das ist ein Verbrecher, der hat das Kind entführt. Und wenn der nicht mit der Wahrheit rausrückt, dann zur Not, um das Kind zu retten, müssen halt alles Mögliche machen. Und dann kannst du halt schlecht sagen, ja, kannst du ja schlecht den Verbrecher verteidigen. Von wegen mit, ja, den dürfen wir aber nicht foltern. Oder also ich meine, so gefühlt jetzt.
Ja, es ist auch sehr schwer, weil das eine ist eine emotionale Sache. Da geht es um Gerechtigkeit. Und bei der anderen Sache geht es um Recht. Und das klingt banal, aber Gerechtigkeit und Recht sind zwei unterschiedliche Dinge. Das sind zwei völlig unterschiedliche Begriffe. Gerechtigkeit ist eben eine moralische Sache und wie alle moralischen Begriffe eine sehr subjektive Sache. Während Recht, zumindest in Deutschland, eine recht objektive Sache ist. Ja, die Juristerei ist eine sehr viel exaktere Wissenschaft, als die meisten es vielleicht wahrhaben wollen. Dass Recht nach Gerechtigkeit strebt, ist wohl richtig, aber sie muss dies auf einem abstrakten und nachvollziehbaren Wege tun. Und vor allem, es muss eben nachvollziehbar und nachprüfbar sein. Und wenn wir uns dann nämlich von weg bewegen, dann sind wir ganz schnell im Bereich der Willkür. Und wenn wir da weit sind, dass der Richter im Prinzip wirklich willkürlich seine Urteile fällen kann und die Verfassung verbiegen kann, wie er will, dann ist wirklich, also es reicht schon, dass wir einen Innenminister haben, der meint, dass die Verfassung ihm zu dienen habe und nicht er der Verfassung. Ja, zum Glück sehen das die Richter noch anders.
Ich persönlich als Nicht-Jurist habe ja durchaus den Eindruck, dass es diverse Ecken im deutschen Recht gibt, wo es einfach nicht mehr nachvollziehbar ist und sehr, sehr viel Ermessensspielraum schon drin vorhanden ist. Also ich muss zumindest sagen, für mich als Laien gibt es diverse Ecken im deutschen Recht, wo ich einfach nicht weiterkomme, wo ich einfach nicht durchsteige und überhaupt nicht weiß. Also wenn man gerade diese ganzen Mist mit der Diskussion mit Online-Geschichten, mit Webseiten, mit Haftungen und dergleichen ansieht. Also das
ist ja eigentlich,
da kommen wir vom Thema weg.
Das ist eigentlich noch nicht so richtig im Rechtssystem integriert, habe ich den Eindruck. Und man versucht halt Dinge, die eigentlich für was anderes gedacht waren, jetzt irgendwie da drauf anzuwenden. Und das funktioniert nicht so gut. Da wäre jetzt eigentlich die Bundesregierung in der Pflicht, auch mal klare Gesetze zu schaffen, die auch sinnvoll sind. Vielleicht braucht man dafür, müssen wir erstmal eine andere Bundesregierung abwarten oder so.
Okay, da kommen wir jetzt aber
Da kommen wir vom Thema weg. Ich meine, letztlich ist vor der Bundesregierung jetzt erstmal eigentlich der Bundesgerichtshof sozusagen früher oder später in der Pflicht, um einige Grundsatzurteile zu fällen, wie er es ja in der Vergangenheit auch gemacht hat. Und das ganz oft ist es so gelaufen, dass der BGH irgendwas beschlossen hat und in seinem Beschluss im Prinzip für alle Gerichte verbindlich, weil er das nämlich kann, klar gesagt hat, so und so hat's zu sein. Und irgendwann wurde genau das mit minimalen Änderungen dann zu einem Gesetz umgebaut. Ja, insofern sind wir an der Stelle im Prinzip ein bisschen auf leider darauf angewiesen zu warten, was sich entwickelt. Aber zurück zum eigentlichen Thema, nämlich ja, Sicherheit, gefühlte Sicherheit, tatsächliche Sicherheit.
Den Bogen kriegen wir vielleicht, wenn wir das Ganze unter dem Begriff Rechtssicherheit zusammenfassen. Ne? Weil das ist ja schon, also gut, ich weiß nicht, ist das jetzt Security? Wahrscheinlich eher nicht, das ist mehr Safety.
Ich würde vorschlagen, wir machen einfach ein bisschen Musik und suchen das Thema derweil.
Ah, okay. So schlimm finde ich es jetzt auch nicht, aber ein bisschen Pause ist vielleicht auch nicht schlecht.
Ja, ist schon 18.25 Uhr, 26 gleich. Okay, ihr hört immer noch Radio Rheinwelle, ihr hört immer noch den Nordfunk mit dem Chaos Computer Club Mainz. Bis gleich. 7 ist es, ihr hört Radio Rheinwelle, ihr hört den Nordfunk, die Nummer 21 mit dem Chaos Computer Club Mainz. Im Studio sind Martin,
Tanjev
und Carsten.
Mit Sicherheit ist das Thema heute. Wir haben uns jetzt schon anderthalb Stunden über Sicherheit hier unterhalten und ein bisschen darüber geredet, wie man Sicherheitsmaßnahmen beurteilen, abwägen kann, wie man über Risiken, gefühlte und reale denken kann und wie man eigentlich versuchen kann, diese sehr emotionalen Debatten um Sicherheit in den verschiedenen Lebensbereichen ein bisschen rationaler zu kriegen, was auch gar nicht so leicht ist. Und ja, wir waren jetzt eigentlich bei dem Punkt, da haben wir gerade hier angesprochen, die Sicherheit und die Freiheit und die Sicherheit.
Das eine geht nicht ohne das andere, sagen unsere Politiker. Also, es gibt keine Freiheit ohne Sicherheit.
Oder umgekehrt?
Ja, das hängt sicherlich auch von der exakten Definition zusammen. Was bedeutet Freiheit? Was bedeutet Sicherheit? In der extremen Variante würde ich sagen, ja, totale Freiheit bedeutet letztlich die Abwesenheit jeder Sicherheit. Ja, wenn jeder frei ist, alles zu tun, was er will, dann ist auch jeder andere frei, alles zu tun, was er will, womit dann im Prinzip weder Regeln, Gesetze, was auch immer, noch irgendwelche Sicherheit mehr gegeben wäre. Am anderen Extrempunkt sind wir dort, wo es dann totale Sicherheit gibt, und totale Sicherheit geht auf Kosten jeglicher Freiheit. Ja? Totale Sicherheit habe ich dann, wenn jeder zu jeder Zeit überwacht wird, und zwar nicht potenziell, sondern real jeder den Nächsten überwacht, womit im Prinzip keiner mehr frei ist zu tun, was er will, beziehungsweise er wird sich nicht mehr frei fühlen.
Das heißt, Sicherheit und Freiheit als die zwei entgegengesetzten Enden einer Skala.
In der extremen Version ja.
Ja, also die totale Sicherheit, hast du gesagt, ist die Aufgabe jeder Freiheit im Endeffekt. Aber wenn ich jetzt permanent überwacht werde, kann ich dann nicht trotzdem tun, was ich will? Also natürlich im Rahmen der gesetzlichen zugelassenen Schranken sozusagen. Töten gilt nicht und so, aber so prinzipiell, ich kann studieren, was ich will und so, habe ich diese Freiheit nicht mehr, wenn ich überwacht werde?
da geht es dann vielleicht auch nicht mal mehr so sehr darum, ob ich wirklich tatsächlich überwacht werde, sondern da geht es sicherlich auch darum, wie fühle ich mich dabei. Ja, das ist ja auch immer ein ganz wichtiges Gefühl. Und wenn ich das Gefühl habe, dass mir ständig mindestens eine Person über die Schulter guckt bei allem, was ich tue, werde ich gewisse Dinge schlicht nicht mehr tun, weil ich mich beobachtet fühle. Mhm. Ja, ich meine, banales Beispiel, wir hatten ja irgendwann neulich mal drüber gewitzelt, unter anderer Voraussetzung, ja, wenn jetzt, ja, ich meine, wir wissen gerade Toiletten an Bahnhöfen oder an zum Beispiel McDonald's mitten in Frankfurt, ja, da sind die Toiletten, sagen wir mal, gerne auch von Drogensüchtigen frequentiert, ja, die sich da halt ihren Schuss setzen wollen. Ist auch ganz toll. Es ist halt besonders toll für die Leute, die aus anderen Gründen die Toilette aufsuchen. Ja, man könnte ja sagen, zur Sicherheit der regulären
Besucher
der Toiletten installieren wir da jetzt Videokameras. Würdest du da unbeschwert dein Geschäft verrichten, wenn dir quasi die Videokamera dabei über die Schulter guckt? Eher nicht.
Natürlich also nicht. Also ich also nicht. Groß nicht. Klein, also klein vielleicht, je nachdem, wo die Kamera hängt.
Oh je. Das ist jetzt zu weit ins Detail
hier. Auch nur, wenn es gar nicht anders geht. Gut, aber stimmt schon.
Ja, es ist halt, ja, die Frage ist wirklich, wie viel Sicherheit können wir sozusagen oder wie viel Überwachung nehmen wir in Kauf, bevor wir uns wirklich so weit eingeschränkt fühlen, dass es uns wirklich auf die Nerven geht. Ja. Also. Und uns wirklich in unserer freien Entfaltung letztlich stört. Ja, deswegen bin ich eigentlich der Meinung, Sicherheit durch Überwachung darf ein gewisses Maß nicht überschreiten.
Also es gibt, der vorhin schon mal zitierte Herr Bruce Schneier hat in seinem Buch, das fand ich sehr interessant, auch ein bisschen entgegengesetzten Standpunkt vertreten, hat gesagt, Freiheit führt auch zu Sicherheit. Und seine Argumentation war in etwa die, dass in Umgebungen, wo alles sehr stark überwacht und reglementiert ist, die Leute sozusagen einen Tunnelblick bekommen, ihre gewohnten Abläufe haben, es nicht wagen, aus diesen auszubrechen und es nicht wagen, Autoritäten in Frage zu stellen, was es einem potenziellen Angreifer viel leichter macht, da etwas gegen zu unternehmen, während Leute, die mit einem höheren Maß von Freiheit leben, auch viel aufmerksamer sind, Sachen viel mehr in Frage stellen und dadurch einen potenziellen Angreifer vielleicht auch viel eher erkennen. Also das fand ich auch mal so einen sehr interessanten Punkt, um so als Gegengewicht zu diesem Gegensatzdenken von Freiheit und Sicherheit.
Ja, man kann es natürlich auch so sehen, ja, letztlich Freiheit, so wie wir sie kennen, ja, die Freiheit eben sein Leben so zu gestalten, wie man es möchte, ist ohne ein gewisses Maß an Sicherheit auch gar nicht möglich. Ja, insofern, das sind schon zwei Dinge, die zusammenhängen, die, deswegen habe ich bewusst auch gesagt, in den extremen Formen, ja, in den extremen Formen sind es Gegensätze. Irgendwo auf der Mitte sind es Dinge, die sich gegenseitig bedingen und das eine ohne das andere schwierig ist. Ja.
Wir wollen beides nicht komplett abschaffen. Dann ist natürlich die Frage, wo ist jetzt genau die goldene Mitte? Oder das muss wahrscheinlich auch immer so ein bisschen austariert werden nach Situation, nach Gefühlslage, nach Bevölkerungsstruktur, keine Ahnung, wo man jetzt eigentlich diese Mitte ansetzt. Im Moment sind wir so ein bisschen auf dem Weg Richtung Sicherheit, mehr Sicherheit.
Na, das würde ich halt nicht sagen. Ich würde sagen, wir sind in Richtung mehr Sicherheitstheater und mehr Scheinsicherheit und mehr Trara.
Ja.
Ja gut, die Frage ist vor allem, wer bestimmt das denn? Und ich meine, letztlich, wir leben hier in einer Demokratie. Letztlich ist das der Bürger, der bestimmen sollte, wohin die Reise geht.
Ja, dich meinen wir.
Ja, jeder wählt, was er verdient.
Nein, jede Bevölkerung bekommt die Regierung, die sie verdient. Das ist was anderes. Aber jeder Einzelne sollte eigentlich sich schon wirklich mal ein paar Gedanken dazu machen, sozusagen, welches Paket von diversen guten und nicht ganz so guten Maßnahmen er da wählt, wenn er sein Kreuz auf dem Wahlzettel macht. Ja. Und wir leben momentan an dem Punkt, dass wir zwar einerseits wieder ein bisschen mehr Abwechslung in die politische Landschaft bekommen, zumindest was die Zahl der Optionen auf dem Wahlschein angeht, aber ich manchmal den Eindruck habe, dass die Zahl der Optionen, was die realen Unterschiede angeht, immer weniger wird. Ja. Mhm. und die großen Parteien da im Prinzip im Gleichschritt voranmarschieren und sagen, ja, wir brauchen mehr Sicherheit und mehr Kontrolle und mehr weiß ich nicht was. Und da geht es, glaube ich, dann doch eher um das Sicherheitsgefühl der Bürger und das Bedürfnis, einfach gewisse Maßnahmen, weil gerade die Lage günstig ist, dann mit durchzuwinken, weil irgendwelche Sicherheitsbehörden das doch gerne mal hätten. Ja.
Das ist jetzt, da kommen wir jetzt eigentlich wieder an den Punkt, den wir gestern Abend bei der Vorbereitung der Sendung schon heftig diskutiert haben, das Sicherheitsempfinden der Bürger. Also ich für meinen Teil, der mich mit diesem Thema jetzt eine Weile beschäftigte, empfinde halt die meisten sogenannten Sicherheitsmaßnahmen, die da gerade passieren, einfach nur als ein großes Theater, die eigentlich wenig realen Sicherheitsgewinn, wenn überhaupt, bringen. Aber die Frage ist ja, wie sieht das allgemein aus? Also bin ich da in der Minderheit? Ist die Mehrheit hier in dem Land wirklich davon überzeugt, dass die biometrischen Ausweise und die Online-Durchsuchungen hier einen Sicherheitsgewinn bringen? Also das ist eine Sache, hatte irgendjemand mal Statistiken gelesen, weil die Debatte wird sehr hoch geführt, aber ich habe eigentlich wenig Gefühl dafür, wie so die allgemeine Stimmungslage ist, so prozentual ist von der Bevölkerung gesehen. Ob das wirklich so breit mitgetragen wird oder ob der Großteil der Leute halt irgendwie doch sagt, naja, es war alles Quatsch, aber das will man machen.
Also Statistiken kenne ich jetzt keine, leider. Aber es gab vor einiger Zeit eine Demo in Berlin zum Beispiel gegen die Vorratsdatenspeicherung. Da waren, naja, je nachdem, wie man glauben will, so 10.000 bis 15.000 Leute da. Gab verschiedene Zahlen. Und ich glaube, das ist für eine Demonstration schon relativ viel.
Ja, sicher, sicher. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr lautstark gewordene Gruppe und das ist auch gut so. Aber die Frage ist halt, sind das jetzt hier nur die 10.000, wie viele auch immer demonstriert haben, sind das quasi nur die Spitze vom Eisberg oder sind das die Ausnahme und der restlichen 80 Millionen haben wirklich das Gefühl, dass diese Sicherheitsmaßnahmen richtig sind? Also
ich glaube schon, dass das so ein bisschen repräsentativ ist. Ich glaube, je mehr Leute in der Bevölkerung dagegen sind, desto größer wird auch so eine Demonstration. Und wenn ich eine Demonstration habe gegen das Aussterben der Tauben im Stadtwald und da kommen dann nur 100 Leute, na gut, das sind dann halt die paar Naturschützer und dann gibt es auch ein paar mehr, die auch dagegen sind, aber zu faul waren, zur Demo zu kommen oder so. Aber ich glaube dann, man kann das schon so ungefähr ablesen, wie groß das jetzt so ist in der Bevölkerung. Schätze ich mal.
Ja, wenn ihr euren Senf dazugeben wollt, wie ihr die Maßnahmen empfindet, ob ihr mit uns einer Meinung seid oder ob ihr der Meinung seid, das ist alles ganz toll, was da läuft, was auch immer, ihr könnt Kontakt mit uns aufnehmen, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an radio@cccmz.de oder ihr könnt auch direkt auf unserer Webseite fnordfunk.cccmz.de einen Kommentar hinterlassen. Wenn ich da schon da gerade bei bin, rufe ich auch mal hier auf, zu noch einem anderen Thema da Kommentare zu hinterlassen. Und zwar wurde uns mal gefragt, also unsere Sendung gibt es ja im Nachhinein auch immer als MP3, als zum Download im Internet, als Podcast. Wer die verpasst hat, sich die alten nochmal anhören will, kann es da immer umsonst und runterladen und sich in Ruhe nochmal anhören. Und da kam mal die Anfrage, ob es nicht möglich wäre, dass wir unsere Sendung als Aufzeichnung auch ohne Musik zur Verfügung stellen, also nur die Redebeiträge und die Musik rausgeschnitten. Das ginge natürlich prinzipiell schon, ist aber halt wieder ein bisschen zusätzliche Arbeit, da wir dann die Aufnahmen erst nochmal bearbeiten, neu kodieren müssen. Und deswegen haben wir mal eine kleine Aufforderung auf unsere Seite gestellt, mal eure Meinung dazu abzugeben, ob sich das rentiert. Also wenn das wirklich eine große Anzahl von Leuten ist, die da Interesse dran hätte, dann machen wir das auch. Aber für eine Handvoll von Leuten ist das einfach der Arbeitsaufwand dann doch wieder zu hoch. Deswegen gebt bitte eure Meinung dazu dann ab. Und wenn ihr sonst irgendwie Kommentar, Feedback, Musikwünsche, solange es freie Musik ist, Themenwünsche, irgendwas zu sagen habt zu der Sendung, ja, meldet euch. So, nach diesem obligatorischen Aufruf, zurück zum Thema.
Zurück zum Thema, genau, ja.
Nicht, dass noch einer kommen will, dass wir die Sendung ohne Sprachbeiträge nur mit Musik bringen.
Und das haben wir ja schon, wir verlinken ja immer die Musik, ne?
Genau, die Playlists nehme ich dann auch auf der Seite jeweils immer. Später dann. Wo waren wir jetzt zuletzt? Du hast jetzt geschickt abgeschweift.
Entschuldigung, ich musste nur diesen obligatorischen...
Es ging jetzt darum, wie groß oder wie die Bevölkerung, also die Gesamtheit der deutschen Bevölkerung mit diesem Thema umgeht.
Richtig.
Ich denke, dass ein guter Teil der Leute da ein wenig, naiv mit der Sache umgeht. Die glauben im Wesentlichen das, was so in den Medien gesagt wird. Die interessieren sich nicht groß dafür. Also viele, mit denen ich so geredet habe, die sich mit diesen Themen nicht beschäftigt haben, ja, so, ich habe ja nichts zu verbergen, mir geht's gut, ich will sicher sein. Und wenn die das machen, mir schadet es ja nicht, also sollen sie es ruhig machen. Ja? Hm? Ich meine, ich sehe nicht so, sehe das nie so, dass es die Leute nicht schadet. Also ich kenne diverse Leute, die sich erstens darüber ärgern, dass jetzt ihr Pass 60 Euro kostet. darüber hinaus sie noch den Spaß haben, dass sie manchmal mehrere Anläufe brauchten, um einen dieser Passbearbeiter dazu zu kriegen, ihr Passbild zu akzeptieren, weil das ja genauen Richtlinien entsprechen muss.
Ja.
Und einige der Mitarbeiter in den Behörden so wenig Grundkenntnisse in dem Programm, was das macht, mitbringen, dass sie noch nicht mal in der Lage sind, die Schablone des in dem Programm diese elektronische Schablone so einzustellen, dass sie auf das Bild passt, sondern erwarten, dass man das Bild so lange anpasst, bis es auf die Schablone passt. Ja, ich meine, dann kann ich halt auch gleich dreimal zum Fotografen laufen. Ja, ich kenne inzwischen mehrere, bei denen es wirklich so ist, dass dann der Fotograf dann zum Amt mitgegangen ist und den Leuten erklärt hat, wie es denn geht.
Ja. Ja, es gab ja auch den einen Fall sogar, wo der Fotograf dann mit Bildverarbeitungssoftware das Bild einfach so verarbeitet hat, dass es zur Schablone gepasst hat.
Ja, aber das ist doch völlig absurd. Ich meine, die Fotografen machen es ja letztlich. Die haben ja die Schablone auch und die machen die Bilder durchaus so, dass sie passen. Ja, nur da reichen wohl Kleinigkeiten aus, dass das von der Software nicht akzeptiert wird. Und das sind Dinge, die im Prinzip dieser Mensch hinter dem Tresen eigentlich, dafür steht er da. Ja? Wenn ich alle Arbeit schon selber mache, dann brauche ich da auch niemanden mehr dahinter zu setzen. Dann gehe ich an meinen Passautomaten, schmeiße da die ganzen Sachen rein und meine 60 Euro hinterher. Und ein paar Wochen später kann ich mir dann anhand des Fingerabdrucks, den ich ja sowieso schon hinterlegen musste, dann auch den Pass da wieder rausziehen. Ja?
Das geht auch. Oder man bestellt seinen Pass direkt online. Aber es ging ja eigentlich jetzt darum, dass wir, was jetzt die Bevölkerung eigentlich davon hält oder ob sie sich sicherer fühlt oder was auch immer. Und ich glaube, dass da auch sehr viel manipuliert wird in den Medien. Man liest ja immer so, ja, da ist jetzt jemand umgebracht worden, die Polizei schließt einen Terroranschlag aus. Das ist ja auch so eine typische Formulierung.
Ja, das ist auch was mir aufgefallen ist, was ich ganz grotesk finde, dass das Thema so dominant geworden ist, dass kein Zwischenfall mehr passiert ohne diesen Nebensatz. Ja, dass so Sachen, wo man überhaupt nicht auf die Gedanken käme. Ich meine, eigentlich würde es ja reichen, dass wenn ein Terroranschlag passiert, dass man das dann sagt. Ja.
Ja,
aber
klar.
Irgendwo brennt es und
passiert
dann
ja keiner.
Und dann heißt es im Artikel dann immer, ja, die Polizei schließt einen Terroranschlag aus und dann folgt meistens nochmal ein Absatz, wo dann aber aufgezählt wird, was für Terroranschläge es irgendwie gab oder so. Ja, also eine ganz absurde Berichterstattung, die da eigentlich passiert. Das ist halt auch immer,
und dann hat man so das Gefühl, ah, diesmal war es kein Terroranschlag.
Ja.
Ohne dass man merkt, dass eigentlich schon seit 3 Jahren keine Nachricht mehr dabei war, wo es denn mal einer war.
Ja, also das ist ja auch eine Maßnahme, die eigentlich die gefühlte Sicherheit, die ja sicher fast genauso wichtig ist wie die reale Sicherheit, dann aber wieder senkt. Ja, ist ja eine ständige Verunsicherung, die da stattfindet.
Die Gefahr ist abstrakt. Also kann mir eigentlich mal erklären, was das bedeutet, dass die Gefahr abstrakt erhöht ist?
Also das mit der abstrakten, konkreten Gefahr beim Terror, das habe ich noch nie verstanden. Das geht schon seit Monaten wieder, seit 2 Jahren beobachte ich das schon, dass alle paar Monate irgendjemand sagt, dass die Gefahr jetzt das erste Mal konkret und nicht mehr abstrakt sei. Das passiert alle paar Monate mit schöner Regelmäßigkeit. Also das ist irgendwie auch eine sehr absurde Sache. Aber aber das ist immer wieder beim Terror gelandet. Das ist ja nicht nur beim Terror so. Ein anderes Beispiel war heute ein Artikel auf Spiegel Online. Da ging es über die Kriminalitätsstatistik von New York, die so gut, also niedrig ausgefallen ist wie schon lange nicht mehr und wo anscheinend gewisse Reformen bei der Polizei Wirkung gezeigt haben. Mordrate war die niedrigste seit Jahren. Da waren viele Leute auch wohl sehr überrascht, wie niedrig die ausgefallen ist. Eigentlich eine sehr positive Nachricht. Aber der Spiegel-Artikel fing dann an mit einer Passage, wo sehr, ja, fast schon kinomäßig geschildert wurde, wie irgendeinem Messer in der Brust auf der Disco zusammenbricht, der erstochen wurde. Um dann zu sagen, ja, und bla bla bla, trotzdem ist es jetzt eher die Ausnahme und die Mordstatistik selten wie lange nicht mehr, aber trotzdem macht man erstmal dieses drastische Bild von einem, der von einem Unbekannten erstochen auf der Tanzfläche zusammenbricht, ja.
Das ist relativ unsachlich.
Ja, also es ist, meine, ich finde es auch gerade ein bisschen schade, dass gerade auch der Spiegel inzwischen schon so weit ist. Also es war nicht immer so.
Naja gut, der Spiegel wurde ja auch schon in der Vergangenheit häufiger mal beschuldigt, dass er tendenziös berichtet. Aber
ja, gut, davon macht das
kann
nicht.
Sich auch kaum jemand freimachen. Also ich meine, letztlich hat jeder auch irgendwo seine Grundüberzeugung, die gewollt oder ungewollt dann auch irgendwo einfließen. Ja. Schlecht wird es dann, wenn das dann in den Vordergrund gerät und die Fakten in den Hintergrund oder anders, dass man so tut, als würde man Fakten verkaufen und eigentlich nur seine eigene Meinung verkauft. Ja, weil das ist dann im Prinzip, das ist dann nicht mehr redlich, finde ich.
Abgesehen davon werden aber Fakten auch überbetont. Also zum Beispiel, was ich jetzt eben sagte, es war kein Terroranschlag, das ist ein Fakt. Bezweifelt ja auch keiner, ist ja auch vollkommen richtig. Es wird aber nochmal extra betont, dass es keiner war. Und das ist dieses Terror, ja, also schon wieder.
Jetzt, um den Leuten die Angst zu nehmen, ja, weil die Leute zum Teil so aufgepeitscht sind durch im Prinzip diese ganze Diskussion, dass, wenn irgendwo eine Brücke zusammenbricht, denkt keiner mehr daran, dass das einfach Pfusch am Bau war oder Altersschwäche oder eben mangelnde Überprüfung, sondern jeder denkt, das muss eine Bombe gewesen sein.
Da gab es auch dieses schöne Beispiel in Amerika, ich weiß gar nicht, wo es war, da ist eine Brücke zusammengebrochen.
Ja, deswegen kam ich gerade drauf.
Ja, genau.
Genau, das war diese eine Brücke in den USA.
Also ich meine, wie jemand, der ausländisch aussieht, fotografiert so eine Brücke, das ist dann irgendwie, ja.
Ja, also das war auch so ein Fall, da hat jemand eine Brücke fotografiert und gleich wurde dann die Polizei gerufen und
dann müssen wir für Sicherheit
sorgen. Das FBI eskaliert und es war jemand, der eine Brücke fotografiert hat.
Der war im Urlaub,
der war ja auch Ausländer. Das ist auch so eine Sache, die ich auch an der Sicherheitsgeschichte sehr bizarr finde, dass man plötzlich versucht, Informationen, die ohnehin öffentlich zugänglich sind, nicht mehr öffentlich zu machen. Also so ein Beispiel war ja auch gewesen im Vorfeld der WM, gab es ja auch die Diskussion, dass Google Earth ein Risiko wäre, weil man auf Google Earth, wo man dann die ganze Welt aus Satellitenbildperspektive sehen kann, auch gucken kann, wo genau die Stadien sind. Dann denke ich mir natürlich so, ja und, wo die Stadien sind, ist doch kein Geheimnis. Es kann auch jeder Mensch mit dem GPS-Empfänger in der Hand da vorbeilaufen und gucken, wo das ist. Es kann jeder Mensch in die Stadtplan gucken, wo das ist, ja. Ich meine, wo Gebäude sich befinden, wenn das nicht gerade eine geheime militärische Lage 2000 Meter unterm Schwarzwald versteckt ist, ja. Also, aber öffentliche Gebäude, da ist halt bekannt, wo sie sind und ist auch bekannt, wo sie aussehen. Warum macht man so ein Terz darum, wenn Leute sie fotografieren? Oder wenn sie in Google Earth zu sehen sind? Also das ist auch sowas, so ein Aspekt einer Debatte, den ich sehr irrational finde und den ich auch nicht ganz verstehe, muss ich sagen, ja. Also woher diese Angst da in dem Fall kommt? Diese ganzen Fotografierverbote, die auch da auftauchen.
Vielleicht haben sie einfach Angst, dass der ortsfremde Attentäter sich verfährt. Ja, wenn man das nicht auf Google Earth veröffentlicht, dann weiß er vielleicht nicht, wo er mit seinem Bombenlastwagen hinfährt, weil der ja auch auf keinen Fall vorher schon mal guckt, wie das überhaupt da aussieht. Ja. Also ich denke, es wird halt auch sehr, sehr viel Panikmache in den Medien darüber gebracht. Das verkauft sich ja auch gut, ja. Ich meine, da geht es ja auch wirklich darum, das macht Auflage. Das nutzt gewissen Leuten. Ja.
Ja, bad news are good news. Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten bei der
Richtig,
Zeitung.
Richtig, genau.
Oder auch im Fernsehen. Da fällt mir auch aktuell das Beispiel Killerspiele ein. Immer wieder, wenn irgendwo einer Amok läuft, dann ist halt immer Killerspiele. Dass der natürlich mal einen Therapeuten gebraucht hätte, da wird eher so im Hintergrund diskutiert. Aber erstmal so Bild-Titelzeile, Killerspiele, bla bla. Gut, Spiegel halt, Bild halt, Springer halt.
Ja, aber das ist noch.
Gute Überleitung übrigens,
genau.
Oder so nebenher, ne? Nächste Sendung, Fnordfunk. Da geht es um Spiele. Und da werden wir uns sicherlich auch mal ein bisschen mit den handelsüblichen Vorurteilen über Spiele und Spieler unterhalten.
Genau, das wird unsere Weihnachtssendung. Ne? Das ist am
26.
Auch wieder von 17 bis 19 Uhr. Also auch bei den Feiertagen.
Zweiter Weihnachtsfeiertag, kein Grund, nicht dabei zu sein.
Genau.
Schöne doppelte Verneinung. Aber wo du das gerade sagst, das erinnert mich an eine Sache, die ich schon ein, zwei Jahre her habe ich auch mal zu dem Thema Jugendgewalt eine Studie gelesen gehabt, also die Zusammenfassung von einer Studie, die das BKA in Auftrag gegeben hatte. Und als sinnvollste Präventivmaßnahmen gegen Jugendgewalt und wurde da gerade Jugendarbeit genannt. Das heißt, dass man, also das, wenn das schon das BKA, das jetzt ja nicht eine Jugendamtsarbeit selber macht oder irgendwie ein Interesse daran hat, einfach so von einem Security-Standpunkt aus sagt, es ist zur Erhöhung der Sicherheit in diesem Bereich eigentlich die sinnvollste Maßnahme. Gleichzeitig aber, dass in dem ganzen, wie der ganze soziale Bereich ist, dass immer zusammengekürzt wird, ja, ist das auch schon ein Punkt, wo man merkt, dass auch hier die Security-Analyse eigentlich nicht richtig stattgefunden haben kann.
Ich finde es auch gerade krass gegensätzlich, dass man einerseits sagt, Killerspiele müssen wir verbieten und das BKA kommt dann, sagt, kommt dann an und sagt, Quatsch, Killerspiele verbieten bringt nichts, wir müssen LAN-Partys veranstalten. Ja, Jugendarbeit machen. Und das bringt Sicherheit, dass man die Leute halt sozial kompetent macht, auch medienkompetent macht. Wobei die Kinder sind ja eher medienkompetent als die älteren Leute, habe ich den Eindruck. Also gut, Fernsehen kennen wir jetzt alle, aber Computer, Internet, das ist ja für diese Internetausdrucker, die wir im Bundestag sitzen haben, ist halt ja alles ein Buch mit 7 Siegeln. Die glauben ja immer so, das Internet ist irgendwie so, die haben eine merkwürdige Vorstellung
davon. Das wäre eigentlich auch mal eine Idee für eine Sendung, so die Mythen und Aberglaube über das Internet. So die ganzen komischen Vorstellungen, die da teilweise rumgeistern, das wäre vielleicht auch mal was.
Das könnten wir mal.
Wäre mal witzig.
Ja, Themenvorschläge an fnordfunk.cccmz.de eintragen oder an radio@cccmz.de. Ja,
unsere Sendezeit für heute ist eigentlich auch dem Ende zu.
Daher der obligatorische Hinweis.
Weißt du, wer nach uns kommt?
Ja, die hellenische Jugend.
Die hellenische Jugend mal wieder.
Genau. Die Griechen.
Okay. Ja, also ich weiß nicht, für mich lässt sich das einfach zusammenfassen. Oder was ist einfach, kurz zusammenfassen, mit wirklich Sicherheit zu erhöhen, ist eine sehr komplizierte Sache. Da muss man vernünftig rangehen, da müssen entsprechend lange Untersuchungen gemacht werden, da müssen vor allem die Fakten auf den Tisch kommen. Und das ist das, was ich in der ganzen Diskussion ganz oft vermisse. Dass solche Sachen entweder versucht wird, sie überhaupt ganz außerhalb der Öffentlichkeit zu führen, dass nämlich solche Sachen direkt ganz abstrakt und möglichst nämlich lange vorher auf EU-Ebene entschieden werden. Und wenn es dann soweit ist, dass es in Landesrecht umgesetzt wird, dann kann man sich zwar noch ein bisschen telegen darüber aufregen, nur dann ist es längst zu spät. Ja. Dann ist die Sache schon eigentlich im Prinzip abgesegnet und dann geht es nicht mehr darum, kommt es oder kommt es nicht, sondern wie nummerieren wir die Paragraphen durch, in denen es kommt.
Genau, und das höchste Ziel ist aber leider nicht, die Sicherheit zu erhöhen, sondern der Machterhalt eigentlich. Von den Politikern, die wollen wiedergewählt werden. Das ist ja immer so das. Aber gut, die Sendezeit ist irgendwie trotzdem rum.
Lassen wir das mal als Schlusswort so stehen oder als Schlussspekulation. Ja, dann im Anschluss viel Spaß mit der hellenischen Jugend.
Und tschüss, bis zum nächsten
Mal. Wir hören uns an Weihnachten wieder. Tschüss.
Jo, tschüss. Are legion. Their cultist reactions are phenomena. Frodo of the nine fingers and the ring of doom. Hey yo, if the party's right, we standing there right now, and it's all good in here. Make some noise. Sucker MCs and dwarfs, beware. And all you elf girls, throw your hands in the air. Elf girls in the house, say whoa. Hobbits in the house, say Bombadil low. All the dwarfs in the house don't know. I tell tall tales like my man Bilbo. To the orcs in the house, it's gone. To the wild men, say gone, very gone. Hoorah, room, and here a nine-finger Frodo and the Ring of Doom. From the east to Clarkerah, from the west to your backyard. All the hobbits in the Shire gather round the room, and here a nine-finger Frodo and the Ring of Doom. From the north to Bagshot Row, from the south to Tuckborough. All the hobbits in the Shire gather round the room, and here a nine-finger Frodo and the Ring of Doom. Now all you sucker MCs just can't compete with two hobbit rappers sporting furry feet. Our style is wild, but our beats are tight. Somebody say alright. And all you sucker MCs just can't compare to a Shire B-boy with the shaggy hair. With two rabbit lovers who's a savoir faire. Rohan riders, put your fists in the air. From the east to Clarkerah, from the west to your backyard. All the hobbits in the Shire gather round the room and hear a nine-finger Frodo and the Ring of Doom. From the north to Bagshot Row, from the south to Tuckborough. All the hobbits in the Shire gather round the room and hear a nine-finger Frodo and the Ring of Doom. 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 Nine-finger Frodo and the Ring of Doom. Get on the floor. Get on the floor.
Well, I may look hip in my hat and vest, but my rhymes are filled with flavor and zest. Goldberry chills at Feeville's Nest. I rock this verse, he'll rock the next. Well, I'm the mic bearer, that's my quest, 'cause I got words to get off my chest. Go check my crib, it's an elf girl fest. You wanna battle me? I'd say hell yes. Want the mic at the crowd, what's your reaction? The lords and the rhymes are the main attraction. Elf girls.